Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Heute mal wieder auf Tour. Wir sitzen nicht in Pitcher, sondern wir sind jetzt in Mönchengladbach. Ein Auswärtsspiel quasi zur Folge Nummer 36. Und zwar sitzen wir hier in einem Laden. Ich habe ihn nicht auf Anhieb gefunden, weil nichts draußen dran steht. Aber du kennst den Laden schon, Claudia.
Nein, ich kenne ihn nur als Klamottengeschäft.
Ah, okay. Das war ja, bevor er ein Café wurde.
Mhm.
Und ich auf dem Weg hierhin, Gladbach, die Bahn hat wieder ihr Bestes gegeben. Wobei, man muss das ja immer etwas ausführen. Ich finde ja immer auf die Bahn ranten nicht so gut. Weil, sagen wir einfach mal, sämtliche Verkehrsminister der letzten 20 Jahre, von denen der Großteil von der Christlich-Sozialen Union kommt, haben versagt und deswegen ist die Bahn zu spät, weil da einfach gestrichen wurde, gekürzt wurde und abgebaut wurde. Immer auf die Bahn schimpfen sind nicht immer die richtigen, denn es ist ein viel größerer Rattenschwanz an dieser Stelle, sei diesmal gesagt. Aber wir sind angekommen, die Sonne scheint draußen und im Sonnenschein, muss man sagen, ist Gladbach gar nicht so hässlich, wie ich es in Erinnerung habe, seit ich das letzte Mal hier war.
Ja, Es gibt wirklich schöne Ecken. Gladbach hat tolle Ecken. Gladbach hat Patrizierhäuser, die wunderschön sind.
Ja, sicherlich. Das mag durchaus sein, aber ich habe Gladbach tatsächlich im Ranking der hässlichsten Städte der Welt durchaus ziemlich weit oben gerankt. Aber der Weg hierhin heute hat mich eines Besseren gelehrt. Hier wurde viel gebaut in den letzten Jahren und die Fußgängerzone ist schon mal nicht schlecht.
Guck mal, demnächst machen wir mal eine Gladbach-Tour.
Sehr gerne.
Ich dir mal die schönen Stellen.
Vor allen Dingen innerhalb von 10 Metern Lukas Podolskis Döner, Haus des Döners und dann war da noch Lord of Döner, was irgendwie eigentlich aussieht wie Haus des Döners, wo ich mir nicht sicher bin, ob das ein Ableger von Haus des Döners ist oder die Variante von Haus des Döners, weil Haus des Döners wegen Haus des Geldes Geldprobleme hat.
Und dabei gibt es hier richtig gute Dönerläden, die auch wirklich ursprünglich betrieben sind.
Ja, das ist richtig, aber kommen wir von Döner jetzt zu unserem Gast, denn wir sind ja nicht einfach nur nach Gladbach gefahren, damit ich erzähle, wie schön ich die Fußgängerzone, na gut, schön, aber sie ist auf jeden Fall viele Läden. Nein, sondern wir haben einen Gast, mit dem wir uns schon zweimal verabredet haben und es hat nicht geklappt, erst. Und es war wieder die Bahn, es war glaube ich die Bahn auch schuld. Beim ersten Mal war es die Bahn schuld, denn ich weiß nicht, war Streik oder so, auf jeden Fall wollten wir uns im Pitcher treffen, ich habe es aber nicht geschafft.
Komplett ausgefallen.
Genau, komplett Ausfall, richtig. Beim zweiten Mal waren es Termine.
Krank.
Krank, stimmt, du warst krank, richtig, richtig. Und jetzt, das dritte, alle guten Dinge sind drei.
Yay.
Deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute uns mit René in Mönchengladbach treffen. Hallo René.
Hallo Tobi, hallo Claudia.
Und wir treffen uns mit René nicht nur, weil René ein wunderschöner, sympathischer Mensch ist, sondern weil René ja Chef eines Klamottenlabels ist. Useless Streetwear.
Ja, das ist korrekt. Wird der René besser beantworten können.
Richtig, noch. Useless Streetwear ist ja dein Label, das du vor einigen Jahren gegründet hast. Schlagen wir erstmal den Bogen. Wir sind ja der Pitcher-Podcast, wir reden über das Pitcher. Wie ist deine Verbindung oder die Verbindung von deinem Label zum Pitcher?
Das Pitcher kenne ich schon, ja. Ich glaube, seitdem es das gibt. Seit wann gibt es das?
2006.
2006, ja. Also ich bin immer wieder auf Konzerten gewesen dort, in den letzten Jahren weniger tatsächlich. Und war ja neulich zum Pitcher-Podcast.
Zur Pitcher-Talkshow.
Talkshow,
genau.
Ja.
Mit
so viele Formate.
Kollege Markus
Schönhoff
an dieser Stelle nochmal ein bisschen Cross-Promotion machen. Ne? Pitcher-Talkshow einmal im Monat live und nicht aufgezeichnet. Ihr könnt es nur live im Pitcher erleben.
Nächstes Mal mit Sebastian Krumbiegel.
Das nur am Rande. Aber du warst bei der...
Was ein sehr schönes Format war. Es hat mir sehr
total
gut gefallen. Und als ich da war, habe ich gedacht, oh, hier muss ich öfter nochmal hin. Und ich bin dann auch nochmal da gewesen zur Talkshow, als die Broilers da waren.
Ah, ja.
Und werde in Zukunft wieder öfter da sein. Also ja, ich bin einfach Konzertgast seit langer Zeit.
Sehr schön. Und wir sind ja nicht nur hier, weil du Gast des Pitcher bist, sondern du hast ein Modelabel gegründet. Und zwar, wenn ich es richtig mir jetzt gemerkt habe, etwas über 10 Jahre, ne?
Ja, 2013 ist es entstanden aus einem Fanzine raus, was ich früher gemacht habe.
Das hieß auch Useless, oder?
Das hieß auch Useless. Und da war natürlich, das ist so ineinander übergegangen, dass ich erst für Bands was gemacht habe und dann ist das Label draus entstanden und dann war natürlich die Frage, wie nenne ich das denn jetzt? Ich wollte es eigentlich nicht auch Useless nennen, weil das war halt das Fanzine. Ja, und dann mit Freunden gesprochen und die gesagt haben, ja, du bist irgendwie Useless und dann nennen das halt auch so.
Und ich sag mal so, es ist ja dann immer so ein Ding, wenn man so Namen guckt. Du hast den Namen Useless fürs Fernsehen wahrscheinlich schon irgendwo mal geparkt gehabt. Konntest du den so ohne weiteres auch für das Klamottenlabel benutzen? Oder weil es ist ja jetzt ein Name, der vielleicht schon reserviert hätte sein können, rein namensrechtlich.
Ja, namensrechtlich.
Okay, gut. Lassen wir das Thema einfach mal komische Gedanken bringen. Fangen wir mit dem Fernsehen nochmal an, das du damals gemacht hast. Ja. Ging wahrscheinlich, wenn ich jetzt so vor dir sitze, mit sehr vielen bunten Hautbildchen und um Punkrock.
Ja, also eigentlich war es wie beim Klamottenlabel immer das, worauf ich gerade Bock hatte.
Okay.
Also ich habe halt auch viel am Rand gemacht. Grundsätzlich Punkrock, hast du recht. Hardcore. Es waren aber auch mal außergewöhnliche Sachen drauf, dabei, dass ich halt zum Beispiel was mit den Killerpilzen gemacht habe oder so. Ich weiß gar nicht, ob man die noch kennt. Das ist,
boah, die Killerpilze.
Die waren zuletzt mit Massendefekt auf Tour.
Ja, oder aber
Massendefekt, die waren früher eher so eine Popband.
Ganz mit Tokyo Hotel sind die, glaube ich, so ziemlich zeitgleich
also
gewesen.
Also sowas ist halt auch da passiert.
Irgendwas macht da Klick im Hinterkopf bei den Killerpilzen. Die hatten auch so einen kleinen Hit, glaube ich. Boah, ich komm bestimmt noch im Laufe des Podcasts rauf oder werde einfach mein Handy schauen. Aber Killerpilze, da macht noch was Klick. Okay, aber du hast mit denen auch was gemacht fürs
Ja, Wahnsinn. Einfach weil ich Bock drauf hatte, mal so Leute zu interviewen, die waren halt damals in der Bravo präsent. Und ich wollte einfach mal was aus der Reihe fällt, habe ich immer gemacht. Haben sich natürlich auch Leute darüber aufgeregt, weil das kein Punk war und so, aber das hat mir immer Spaß gemacht. Und deswegen grundsätzlich Punkrock, aber auch mal eine Rockband und oder was Pop und viel Hardcore, ja, sowas.
Und das ist wie erschienen?
Am Anfang als Print, also aus einem A5er, was wirklich ganz am Anfang im Copyshop noch entstand und dann über eine Druckerei zu einem A4er, was dann irgendwann Hochglanz war. Zu einem, also mit CD-Beilage gab es auch, das war ja auch eine Zeit lang mal, dass man sich dann noch über CDs gefreut hat. Und dann ist es zu einem Online-Fanzine geworden, weil es einfach aktueller war auch.
Umweltfreundlicher, wahrscheinlich kostengünstiger auch, ne, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe immer den Anspruch, dass ich was machen will, wo ich total drin hänge, wo ich Bock drauf habe. Und das war irgendwann war so die Luft raus, dass so Konzertberichte online und Interviews online nicht mehr so für mich funktioniert haben.
Okay, aber Fernsehen war halt auch das ganz klare Ding, das war ein Hobby, ne? Da hast du ja nicht irgendwie Geld mit verdient.
Nein.
Okay, gut. Das Fernsehen gibt's aber auch nicht mehr, oder?
Nee, gibt's nicht mehr.
Nee, okay. War schwer, sich davon zu lösen, weil ich sag mal, wenn man so ein Projekt einmal hat, auch wenn man merkt, so, man macht's weniger und so, aber so ein Ding dann endgültig irgendwie ad acta zu legen, ist, glaube ich, schwer, oder?
Es geht, es hat sich so ein bisschen, es kam mit der Zeit, es war nicht von jetzt auf gleich, dass ich gesagt habe, geht nicht mehr, sondern ich habe gemerkt, ich stehe da nicht mehr so hinter und das Feedback war auch zu der Zeit nicht mehr so gut. Mir hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man darüber auch echt viele Leute kennengelernt hat, Bands kennengelernt hat, auf Konzerten war und ich meine, das bin ich jetzt nach wie vor, aber mich interessiert auch bei Bands immer, wer steckt hinter den Bands und dieses Interviewen, das fand ich immer cool, das hat mir schon viel Spaß gemacht.
Okay.
Aber es braucht auch immer so ein gewisses Feedback und da hat man gemerkt, dass auch die Bands, die ich dann teilweise so hatte, das nicht mehr so funktioniert hat. Die Leute wollen dann meistens doch so eine klare Richtung haben.
Also ja, okay.
Das sollte das Szene-Ding sein für viele und das war es halt irgendwann nicht mehr so.
Ja, okay, verstehe. Okay.
Aber die Szene ist doch auch irgendwann durch, oder nicht? Also wenn man das jetzt so eng begrenzt.
Ach, für viele wahrscheinlich nicht.
Okay.
Und das ist ja auch okay. Wenn jemand sagt, ich stehe jetzt nur auf Punkrock, dann ist das ja auch okay. Aber das war bei mir halt nie so. Mhm. Also ich habe mich immer schon, also wir haben uns unterhalten über Hip-Hop-Shows, über Hardcore-Shows. Ich bin irgendwie überall. Ich mag das total, so ganz verschiedene Einflüsse zu bekommen. Und das ist heute auch bei den Klamotten irgendwie so. Ich hole mir überall Inspiration und ja, es ist mir zu eng sonst, so eine Schublade nur.
Ja, da muss man mittlerweile sagen, dass sich das ganze Szene-Denken ja auch in den letzten Jahrzehnten völlig verändert hat. Ne? Also früher konntest du als Punker nicht zum Metal-Konzert gehen und umgekehrt irgendwie. Und es ist ja mittlerweile, glücklicherweise, wie ich finde, ist das ja alles so ein bisschen offener geworden. Wobei es ja immer noch in jeder Szene die Gatekeeper und Szenepolizisten gibt, die dann, das ist ja kein Punkrock oder das ist kein Metal oder so sagen.
Aber die werden jetzt sehr alt.
Ist richtig.
Langsam.
Und lustig immer noch. Also ja. Ich finde das sehr ulkig auf jeden Fall.
Ja, also wir haben vorhin kurz erzählt, dass ich war Donnerstag, waren wir in Köln, weil der Yoshi uns ja im Podcast eingeladen hatte. Das haben wir dann auch wahrgenommen und waren da. Und dass Köln halt nochmal so eine ganz andere Szene hat, als man die in Düsseldorf findet. Also viel jünger, viel facettenreicher. Alle zwar wegen derselben Sache da, aber halt irgendwie breiter aufgestellt. Nicht so in nur Punk festgefahren. Ne? Dann waren dann halt auch so ein ganzer Trupp da, die so eben gekleidet waren wie New Kids mit ihren Jogginganzügen und aber ja, dann so diese Hipster-Punks hat's dann dabei. Aber alle
empfinde ich nicht so. Also weil selbst in Düsseldorf hast du ja auch bei Konzerten durchaus sehr gemischte Geschichten. Also bestes Beispiel, als ich jetzt bei Slash war vor ein paar Wochen. Mhm. Also würde ich so nicht sagen, würde ich so absolut nicht unterschreiben, weil da war das Publikum auch sehr durchmischt.
Ja. Na, gut.
Ja. Ihr wart ja nicht da. Ihr habt die Tickets ja weitergegeben, weshalb ich da war.
Das war gut, oder?
So, deshalb weißt du das nicht. Aber kommen wir zurück zum ursprünglichen Thema dieses Podcasts, nämlich Mönchengladbach.
Nein, ja.
René, wir waren stehen geblieben bei das Fernsehen, dass es nicht mehr so funktioniert hat für dich und so weiter. Und dann bist du ja schon parallel zum Fernsehen mit Mode in Berührung gekommen im weitesten Sinne, sagen wir mal.
Ja, sagen wir, es fing mit Merchandise an.
Merchandise, ja.
Dass ich für befreundete Bands was gemacht habe.
Also zum Beispiel, welche
Designs,
Bands waren das?
Mit Abfuck und Kotzreiz
okay.
angefangen. Dann ein eigenes Shirt, was dann über Useless nur erschien. Und es hat mir mega Bock gemacht, so die Kombination aus Musik und Mode kann man es ja dann nicht nennen, ne? Wenn es Merchandise ist. Aber darüber kam dann auch so, dass ich Bock auf eigene Designs hatte, dass ich das unter eigenem Namen veröffentlichen wollte und nicht immer eine Band dahinter steht.
Und war das alles quasi DIY oder hast du irgendwie Grafikdesign, hast du da irgendwas gelernt mal in die Richtung ursprünglich oder?
Irgendwie war bei mir alles immer DIY.
Okay.
Also mein Vater ist zwar Grafiker und ich komme aus einer Familie, wo halt viel sowas passiert.
Okay.
Mein Opa ist auch Künstler und so.
Ah, okay.
Und aber so dieses Photoshop-Ding, das habe ich damals, als ich eine Band hatte, mir dann selbst angeeignet. Das war so, wir haben immer alles mit Schere und Papier gemacht am Anfang. Und dann irgendwann hat das Label gesagt, wir brauchen da so eine Datei. Und dann musste ich mich halt an Photoshop ransetzen und habe mir das irgendwie angeeignet. Das ist halt schon eine Ewigkeit her. Heute ist es ja auch alles einfacher zu bedienen. Die meisten Leute kennen sich ja irgendwie mit Photoshop aus. Aber damals war das schon halt eine große Aufgabe so.
Ja eben, damals brauchte man noch Photoshop, Philipp, wenn man Dinge machen wollte tatsächlich.
Und es fing halt so an, dass ich dann die Sachen, die ich mit Schere gebastelt habe, dann eingescannt habe und dann im Photoshop, weiß ich nicht.
Ja, gut, nachbearbeitet. Gut, aber ich sag mal so, die Veranlagung ja so ein bisschen in der Wiege, ne? Wenn dein Opa schon in der künstlerischen Schiene tätig war, dein Vater als Grafikdesigner, dann hattest du ja mit Designs irgendwie immer in deinem Leben schon Berührung.
Ja, schon.
Cool. Okay. Hast du irgendwas gelernt? Also irgendeine abgeschlossene Ausbildung gemacht? Oder?
Ich finde ja auch immer, ja, was heißt irgendwas gelernt? Man kann ja auch, wenn man Bock auf was hat, alles lernen irgendwie, wenn man sich einfach hinsetzt. Manchmal sogar noch besser, weil man mehr da reinsteckt.
Absolut.
Aber eine Ausbildung habe ich auch als Industriemechaniker. Das,
okay, was völlig
das,
anderes.
Völlig anders. Ich habe es gehasst. Ich bin da damals reingerutscht, wie das dann halt so ist, dass man mit 17 gefragt wird, was du möchtest machen. Und tatsächlich war es damals so, dass ich gesagt habe, Grafikdesign. Mhm. Mein Vater gesagt hat, mach das nicht. Das machen alle. Ich finde es bis heute schade, dass ich es nicht trotzdem gemacht habe, weil ich finde, wenn man gut in was ist und wenn man Bock drauf hat, dann kann man da irgendwie auch was mit schaffen. Aber damals hat mein Vater mir davon abgeraten. Und dann sitzt man in so einem Berufsinformationszentrum, guckt sich irgendwelche Filme an und sagt, ja, dann mache ich das halt, weil es mit 17 egal ist. Ja. Man denkt an die Wochenenden. Und dann habe ich da diese Ausbildung irgendwie durchgezogen. Ich fand es ganz furchtbar und bin auch danach ganz schnell in den sozialen Bereich gegangen. Mhm. Bin in einer Behindertenwerkstatt über den Zivi damals gelandet. Da bin ich auch heute noch Teilzeit.
Cool.
Ja, das mache ich jetzt seit vielen Jahren.
Und an der Stelle muss ich noch mal kurz ausholen, weil ich gerade auf dem Weg hier im Zug auch noch was gelesen habe. Du bist über deinen Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt gelandet und arbeitest da immer noch.
Mhm.
Weil dieses Ding, das so diese Ablehnung, ich finde, das ist mit für mich ein Plädoyer, die ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen. Weil alle Leute, die ich kenne, die irgendwie in sozialen Berufen oder so wie du ehrenamtlich gelandet sind, das kam bei allen über den Zivildienst. So, meine Freunde, die in der Altenpflege gelandet sind, alle, weil sie im Zivildienst gemerkt haben, das ist genau mein Ding. Und das wäre für mich ein Plädoyer, dieses Ja.
Also ich würde die Wehrpflicht ausklammern, ich würde aber
ein Pflichtjahr.
Pflichtjahr tatsächlich
Ob bei der Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei oder im sozialen Bereich, weil eben genau dadurch meiner Meinung nach Nachwuchskräfte für den sozialen Bereich
Ich meine, das ist immer schwierig, diese Sache mit dem Zwang, ne? Aber
ich muss ja auch Steuern bezahlen.
Das ist auch schwierig.
Richtig.
Aber ich bin ja auch im sozialen Bereich tätig und uns fehlen halt an allen Ecken und Enden eben die Leute, die eben diese Nebenbeiarbeiten auch machen können und einfach da sind und lernen und dann eben auch weitergehen, ne? Und ja, das stimmt schon. Aber deswegen, also Wehrpflicht weiß ich nicht. Ich glaube, findet man könnte dieses soziale Pflichtjahr, finde ich, ganz schön. Und auch die meisten gehen tatsächlich reifer ins Studium oder in einen Job, wenn die so ein Jahr hinter sich haben.
Das denke ich auch.
Ja.
Das denke ich auch. Aber kommen wir wieder zurück und zwar auf den Werdegang von. Das ist immer geil, diese Ausflüge, ich liebe sie. Von Fernsehen, Industriemechaniker, Zivildienst. Ja, wie ist es denn dann letztlich dazu gekommen, dass du da gelandet bist, wo du gelandet bist? Also der Zivildienst, die Behindertenwerkstatt, wurde dann auch ein Job von dir dann quasi? Oder wie ist das biografisch sozusagen?
Ja, als ich meinen Zivildienst gemacht habe und tatsächlich hatte ich, wie du gerade gesagt hast, finde ich so ein soziales Jahr für Menschen schon auch interessant, weil ich nie Berührungspunkte hatte. Und das haben, glaube ich, die wenigsten. In der Schule war sowas nie Thema.
Nö.
Und du kommst mit ganz neuen Sachen in Berührung. Ich habe gemerkt, das ist ein cooler Job. Also es ist ganz anders als das, was ich in der Ausbildung kennengelernt habe. Da habe ich so gelernt, also ich bin richtig runtergemacht worden in der Ausbildung. Und das habe ich danach ganz anders erlebt, dass man viel mehr auf Augenhöhe war. Und habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen,
cool,
in diesem Bereich zu arbeiten. Aber nach einigen Jahren braucht man auch was anderes. Also wenn du das Vollzeit machst, es ist je nachdem, wo du bist, auch ein harter Job.
Absolut.
Und ich brauche immer, ja, wie gesagt, viel Input. Und dann habe ich so, ich habe ja immer nebenbei irgendwas gemacht. Ob es jetzt eine Band war, ob es mein Fanzine war. Und dann wollte ich mehr und bin dann irgendwann in Teilzeit gegangen, dass ich mehr Zeit auch für meine Projekte habe. So nenne ich es mal. Und jetzt für mein Label.
Ja. Und wie kam dann dieser letzte Schritt? Also wann kam irgendwie so dieses Ding, bist du irgendwie morgens wach geworden und gesagt so, ich mache jetzt ein Modelabel draus oder mache jetzt ein Streetwear-Label draus. Wie kam das?
Nö, das ist einfach gewachsen.
Okay.
Also es gab kein. Ich habe mich dann irgendwann auch mit den Dingen beschäftigt, die man dann halt so machen muss, die keinen Spaß machen. Gewerbe anmelden und all so ein Kram. Ja, und dann denkt man schon oft, mache ich das jetzt wirklich weiter? Und auch diese Frustration oft und die Kosten, die damit verbunden sind. Aber das ist Schritt für Schritt gegangen und ich hatte halt auch immer viele Leute um mich rum, die mich da supportet haben und gesagt haben, mach das so, das ist dein Ding und wir unterstützen dich.
Cool, super. Ja. Super. Und dann, ja, ne, musst du ja ein Gewerbe anmelden und dann musst du überlegen, welche Rechtsform nehme ich jetzt und dann brauchst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, musstest du auch dann zur Bank Businessplan vorlegen und so oder hattest du private Leute, die dich das
supportet? Wie gesagt, haben? Das war nicht von jetzt auf gleich, sondern es war immer so, dass mein Hauptjob mich da finanziell so abgedeckt hat, dass ich einfach machen konnte, was ich wollte, ne? Weil ich hatte meine Sicherheit, ich konnte meine Miete mit meinem Job zahlen.
Ja, perfekt.
Und das ist halt heute auch immer noch so, dass ich die Sicherheit einfach habe und dass ich deshalb auch mal Dinge ausprobieren kann. Das finde ich halt auch das Wichtige für mich, ne? Dass ich nicht so auf Nummer sicher gehen muss, dass ich nur Designs mache, die jetzt auf jeden Fall funktionieren und das aus der Richtung betrachte, sondern einfach mal sag, ich habe da jetzt Bock drauf, egal ob das nachher jemand kauft.
Weißt okay. du, was ich meine? Ja, klar, total. Ja, das ist halt so, wie wenn du im Grunde eine Herangehensweise, wenn du eine Band hast. So, ich schreibe jetzt einfach mal einen Song und ich persönlich finde den gut, der klingt völlig anders als andere, aber ich bringe ihn jetzt einfach mal raus. Okay.
Oh Gott, jetzt bin ich wieder über. Ich bin dran.
Ja, weil ich merke so, wir reden und reden und.
Ich höre immer total gerne zu.
Ja, ich weiß. Du hörst den Podcast
Tobi
an.
Der ist der Profi und ich.
Du bist vorbereitet.
Ich bin vorbereitet und die unwissende Sidekick.
So, nein, das unwissend bist du ja nicht, weil du weißt ja.
Du hast ja das Buch da liegen.
Ich habe das Buch da liegen, aber ich muss sagen, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag.
Ja, warum eigentlich
nicht? Eben.
Warum hast du eigentlich noch keinen gemacht?
Also das, vielleicht tragen wir heute vieles zusammen, dann können wir darüber nachdenken.
Können wir mal einen schreiben,
Aber es ist wirklich, normalerweise ziehen wir uns daraus immer sehr viele Informationen und ich denke so, das ist das erste Mal, dass es zu irgendwas keinen Wikipedia-Eintrag gibt.
Ja,
das stimmt.
Den könnte mal jemand schreiben für dich.
Das stimmt.
Finde ich. Das ist doch bestimmt Menschen, die gut schreiben können.
Ja, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Ja, das finde ich, glaube ich, irgendwie komisch, das anzustoßen.
Ja,
ja, wir eben, das muss Ben dann einer von sich aus machen.
Genau, wir stoßen schon, ne? Das hiermit an.
Ja, es gibt über mich ja auch keinen irgendwie, weil du hast keinen Wikipedia-Eintrag. Ich so, nein, habe ich nicht. Ja, aber dann lass das doch machen. Ich so, nee, entweder macht das jemand, weil er es möchte.
Gibt es noch so Leute, also ich, klar, Wikipedia holt man sich Infos drüber, aber gibt es so Leute, die sagen, so, heute schreibe ich mal einen Wikipedia-Eintrag über...
Ich habe noch nie jemanden kennengelernt.
Also ich glaube auch nicht. Hat mir noch nie jemand erzählt.
Es gibt bestimmt Autoren, die das machen, die dann für andere
Wikipedia bezahlt werden. Ja, aber klar. Das sind ja auch einfach manchmal einfach so Leute, die irgendwas über...
Wikipedia an sich funktioniert ja völlig, kann ja jeder was schreiben, der will. So, aber genau. Ich könnte ja jemanden beauftragen und sagen, ey, schreib du mir doch mal einen Wikipedia-Eintrag.
Aber es ist ja
dann wird der nicht von Wikipedia bezahlt, sondern von mir.
Wenn das jetzt beispielsweise, genau, irgendwie Useless-Käufer der ersten Stunde wären oder so.
Zum Beispiel, richtig.
Ja.
Das wäre natürlich viel cooler.
Voll.
Und du bist doch bestimmt Käuferin der ersten Stunde, nee, oder
der
nicht?
Der ersten nicht.
Der zweiten?
Ja, würde ich sagen. Irgendwann bin ich damit mal hier auch.
Ja, genau.
Ach, hier im Laden?
Ja.
Genau, weil hier in dem Café, wo wir sitzen...
Ja, weil ich habe ganz spät erst angefangen, online zu kaufen tatsächlich, weil das irgendwie nicht... das ist erst über Corona so mein Ding geworden. Vorher bin ich immer in Geschäfte gegangen.
Du magst es, die Klamotten anzufassen.
Ja, und anzuziehen. Und ich bin nämlich leider so verballert, dass ich auch Retouren nie zurückschicke. Das heißt, ich bleibe auf Kram sitzen, der mir gar nicht passt.
Das ist schlecht.
Ja, so. Also ich habe super viele Freundinnen, die bestellen für 500 Euro bei Zalando, um dann irgendwie 3 Teile zu behalten und den Rest wieder zurückzuschicken. Fand ich schon immer, wäre für mich mit mega viel Stress verbunden.
Retouren übrigens auch ein Riesenproblem.
Ja, ne? Umwelt, alles. Mhm. Möchte ich nicht. Aber deshalb, und jetzt habe ich mir zuletzt noch ein neues T-Shirt gekauft, weil ich gemerkt habe, ich habe gar keins mehr.
Ja, aber da bin ich tatsächlich auch ähnlich. Also ich kaufe Klamotten auch lieber im Geschäft, aber manchmal geht's halt nicht, weil es das halt nicht im Geschäft gibt.
Ja, und deshalb bin ich tatsächlich hier und doch.
Hier auf Useless gestoßen.
Hier auf Useless gestoßen. Und
ehemaligen Ladenlokal.
Guido trägt die Sachen schon lange, ne? Von den Donuts.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also Guido tatsächlich von Anfang an.
Ja.
Da habe ich neulich auch nochmal so die im Zusammenhang mit den 10 Jahren darüber nachgedacht, so die ersten Fotos und so rausgekramt. Und Guido hat wirklich das allererste Foto gemacht mit einem Useless-Shirt damals.
Ja, ja, weil das ist, darüber war das für mich ein Schriftzug, den ich kannte. Weil.
Ja.
Ich das dann öfter auf der Bühne gesehen habe.
Und jetzt, wo ihr es ansprecht, ja, jetzt weiß ich auch, welchen Schriftzug kenne. Ich weiß nicht, ob es Guido war, aber es war in irgendein Foto in irgendeiner Zeitschrift oder irgendwo, wo irgendwer Useless trug. Wahrscheinlich war es Guido oder irgendein anderer Musiker, der das trug. Jetzt weiß ich auch, welchen Schriftzug kenne.
Ja. Und dann kommen wir zu einer Frage, nämlich, wer euch sonst noch so trägt.
Wer uns sonst noch so trägt? Meinst du jetzt so bandmäßig? Ja, da gibt's so ein paar, was fällt mir spontan ein. Also klar, Kotzreiz waren ja am Anfang auch präsent. Der Chris trägt es viel, also Kotzreiz, Jennifer Rostock.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so Kundendaten preisgeben kann.
Also, es gibt
ja
nein, so, aber dass also die Adam so Angst präsent auf Beispiel, der Bühne das tragen schon mal. Jetzt nicht im Geheim, privat.
Wollen wir Marathonmann, die Rogers.
Mhm. Ah, cool.
Ja, das sind so...
Ist natürlich
Caroline Kebekus hat mal bestellt. Das hat mich auch wahnsinnig gefreut.
Ah, okay, cool.
Wenn man erst so denkt, das ist doch nicht diese Caroline Kebekus. Also kann ich jetzt sagen, weil sie hat das auch öffentlich getragen. Ja. Deswegen.
Ja, okay, cool. Ja, geil. Aber das ist ja schon, ist es denn so, dass das dann solche, ich meine, gerade wenn du erzählst, du hast mit Kotzreis früher auch zusammengearbeitet, was Band-Merchandise angeht und so, ist es dann so, dass die dann, die auch sagen, ey du, boah, wir haben eine Idee für ein Design irgendwie, dass da auch Leute, die Kunden dir irgendwie Ideen schicken oder so, gibt's sowas?
Oh, nein, eigentlich nicht.
Okay.
Also tatsächlich super selten.
Okay.
Also am Anfang war das mal so, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich eine coole Idee, das so Leute mit einzubinden, auch über Social Media, so habt ihr Bock auf Designs, habt ihr ein Design, was ihr mal umsetzen wollt, da kommt in der Regel wenig.
Ja, und wenn was kommt, ist es halt nicht so, dass es halt zu deinem Ding passt wahrscheinlich, ne? Weil das ist halt ein bisschen zu sehr deinen Stil verwässert, kommt ja wahrscheinlich auch
der Fall. Ich muss das immer fühlen, ich muss ein Design immer, das muss passen. Und da gibt es keine klaren Regeln. Wie gesagt, wenn mir das gefällt, dann ist das, dann passt es.
Ja. Als du damals dann mit Useless gestartet bist, war das dann 2013 auch ein Online-Ding primär oder war es primär, weil hier in diesem Café, wo wir jetzt sitzen, da gab es ja auch quasi dann eine Useless-Ecke. Wie hat das am Anfang angefangen mit dem Vertrieb? Hast du das auch direkt online-shop-mäßig gemacht?
Ausschließlich
oder?
Online.
Ausschließlich online, okay.
Online gestartet und dann auf Konzerten.
Mhm.
Also nicht ausschließlich online, fällt mir gerade auf.
Richtig, aber ja, aber.
Also Stände auf Konzerten, auf Festivals, Ruhrpott Rodeo waren wir immer dabei.
Ah, okay.
Ja, und ja, hier mit dem Rex hieß der Laden vorher in diesem Café. Und die habe ich irgendwann mal angefragt, weil ich den Laden immer cool fand, weil das zwei nette Leute sind, die den betrieben haben. Und die hatten da total Bock drauf, ein Label aus Gladbach und das auch ausschließlich in diesem Laden zu haben. Das passte irgendwie.
Ja, das war schön.
Ja, erzähl mal, du warst ja Kundin hier in dem Laden.
Es war ein toller Laden, wirklich. Die Frau war total, also ich habe immer die Besitzerin hier gehabt. War die Besitzerin, ne?
Ja.
Ja. Und das war immer schön. Du bist hier reingekommen, du bist empfangen worden, du bist total beraten worden, du bist in Ruhe gelassen worden, du bist beraten. Also alles, was du so wolltest, ne? So. Und die.
Man hat irgendwie immer was gekauft.
Ja.
Weil, ja, die haben einem wirklich Bock drauf gemacht, ja, auf Klamotten. Und
cool.
Deswegen hat es für Justus auch gut funktioniert, dass hier Leute reinkamen, denen das Label dann vorgestellt wurde. Das war für mich halt auch eine gute Sache.
Und die hatten halt immer so Special-Sachen auch, ne? Also jetzt wie Useless, was du halt so in Läden nicht gesehen hast, aber auch so zu Carhartt. Ich weiß nicht, kann man da Merch sagen? Keine Ahnung. Espresso-Tassen habe ich mal von Carhartt hier gekauft. Also sowas Absurdes. Ein Holz-Jojo, den spiele ich heute noch von Carhartt. Oder hab mir von Obi so ein Schlagring-Ring geholt, den man aber nicht tragen sollte, weil man nirgendwo damit reinkommt.
Okay.
Ich am Rande sagen, das Ding liegt seitdem in der Schublade, weil niemand lässt dich mit diesem Schlagring irgendwo rein, weil der wirklich auch ziemlich schwierig ist, glaube ich. Ja, und solche Sachen. Und das war einfach ein cooler Laden, den du so nirgendwo anders hattest, oder? Also ich.
Das stimmt, ich fand den schon auch was Besonderes, also vor allem in Gladbach auch.
Ja, ja. Und darüber Useless und eben dann, wenn ich mal irgendwo auf Konzerten, Festivals oder so war, wo dann eure Stände waren. Ja.
Machst du das denn heute auch noch mit, weil ich sag mal so, mit Ständen auf Festivals ist natürlich eine Sache, A, Standgebühr wird immer teurer,
ja.
B, musst du Personal dafür haben, das am Wochenende arbeitet, wobei das Personal oft sagt, boah geil, ich bin umsonst auf dem Festival, weil die auch ein bisschen feiern können. Aber machst du das denn noch, diese Außendinger, oder ist das auch irgendwie kaum?
Tatsächlich, ne? Weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Mhm. Also dieses Personal, das sind immer Freunde.
Okay.
Und dann machen wir das auf anderem Weg irgendwie so, aber Marcel ist meistens dabei, der hat einfach Bock drauf. Der hat Bock drauf, mit mir am Stand zu sein, ist mein bester Freund.
Aha.
Und aber es ist die Vorbereitung auf so ein Festival und die Nachbereitung, die Abrechnung und einfach von morgens bis spät nachts da zu sitzen. Es ist halt cool auf der einen Seite, die Leute mal kennenzulernen, die sonst online bestellen.
Mhm.
Das fehlt oft ein bisschen. Und wenn Leute an den Stand kommen und sagen, ich habe schon oft bei dir bestellt, und dann lernt man sich so kennen, das ist cool, auf jeden Fall. Aber ich nehme nicht mehr alles mit. So, dass ich habe früher die kleinen Konzerte auch hier in Gladbach mitgenommen, wo man dann am Abend einfach nur ein paar Shirts verkauft hat. Dafür ist es dann zu viel Arbeit. Ich gehe dann lieber als Besucher zum Konzert. Und
verstehe ich.
Ja.
Ruhrpott Rodeo hast du angesprochen. Geht ihr da denn wenigstens noch hin, oder ist auch das mittlerweile zu aufwendig?
Dieses Jahr nicht.
Dieses Jahr nicht.
Wir waren letztes Jahr nochmal da. Und ich habe es irgendwie entschieden, dass dieses Jahr, ich werde mal einen Tag vorbeigehen als Besucher und das Festival mal aus einer anderen Perspektive sehen, weil du tatsächlich, gerade mit zwei Leuten, kommst du irgendwie nicht vom Stand weg.
Nee, natürlich nicht, klar.
Dann geht man mal eine Runde, aber man hat immer so Druck, jetzt ist der andere alleine am Stand, und ich wollte dieses Jahr mal ganz entspannt so vorbeigehen.
Und ja, wie viel los ist, ist ja auch so irgendwie, dass du ja froh bist, wenn du auf Toilette kommst halt einfach, wenn du zu zweit an so einem Stand bist, ne?
Ja.
Ja, klar. Welche Frage wollte ich jetzt stellen? Sie ist mir gerade, als ich sie aussprechen
wollte. Du wolltest bestimmt fragen, wie wir uns mal kennengelernt haben. Oder?
Ja,
weil du
richtig.
Eben gesagt hast, du hast gesagt,
richtig,
hast den Schriftzug auch schon mal gesehen. Ich habe da nämlich ein Foto mitgebracht.
Oh, toll.
Weil Claudia nämlich sagte, du hättest im Vorfeld gesagt, so, ey, den Tobi, den, wir kennen uns. Und ich habe die ganze Zeit überlegt.
Der Tobi hat mich schon mal interviewt, ganz kurz. Erinnerst du dich, wo das war?
Oh ja. Ja, ja, das war bei David Hasselhoff.
Das war bei David Hasselhoff.
Ich hab's mir fast gewusst. Du siehst ein bisschen anders aus seitdem, aber das war bei Hasselhoff.
Ist ein paar Jahre her.
2009, glaube ich, ne? 2009, 2000.
Ich überleg gerade, ich guck mal, auf der Rückseite steht 2005 drauf, kann das sein?
Nee, 2005 war ich noch nicht bei 1 live. Warte mal.
2009 kann sein, ja.
2005 war ich noch nicht bei 1 live, aber ich erinnere mich, weil, oh Gott, da habe ich noch das alte 1 Live Logo, weißer Plopschutz. Ich trage meinen Iron Maiden Pulli und.
Ach, toll, dass du zu David Hasselhoff mit Iron Maiden.
Ja, klar. Pass auf, ich suche mal eben raus, wann das war.
Hast du dieses T-Shirt noch, René?
Dieses Hoff-T-Shirt? Ja, ich habe es neulich gesucht. Wir hatten uns das extra, wir waren zu dritt da.
Ja.
Und ich hatte die extra aus Amerika bestellt, weil wir wollten was Besonderes haben, was dann auch gut aussieht.
Das sieht
nicht aus. Ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, aber ich habe es bestimmt noch irgendwo rumliegen.
Ja, weil das,
du könntest da fairerweise aber auch einer der Ehrlich Brothers sein, ne?
Der Ehrlich Brothers?
Ja, dieser Zauberer.
Oh Gott, ja, was? Doch, so schlimm?
Nein.
Also ja, es ist schlimm, aber nein, so schlimm
ist das nicht.
Ja, du bist ja Fan von den Ehrlich Brothers, ne?
Ich? Hm? Ja,
groß. Ach so, ja, okay.
Ja, nur Siegfried.
Ich bin da nicht so richtig im Thema, aber ja, es ist wirklich ein paar Jahre her.
So,
ich ist ein bisschen emo-mäßig, ne?
Ja, das ist, wie gesagt, ich meine, es war 2009. Ich muss gucken. Habe ich bei Facebook natürlich das Selfie, es war kein Selfie, es waren Fremdies, hat ein Fotograf gemacht.
Und warum wurdest du von Tobi interviewt?
Du bist da rumgelaufen, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was
genau
du gefragt hast.
Das war so das klassische Umfrageding. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das vor der Show oder nach der Show, das weiß ich gar nicht
oder
mehr.
Oder währenddessen, wir waren auf jeden Fall im Modus, wie man sieht.
Genau, richtig. Also, das
ich
war so.
Bier auf der Hose.
Genau, das war so dieses klassische Ding, ey, wie findest du das Konzert und warum bist du bei The Hoff? Vor allen Dingen habe ich euch, glaube ich, damals gefragt, weil ihr halt eben schick gemacht habt, alle zugehackt halt auch, also eben halt nicht so der Schlager-Hesselhoff-Fan, sondern halt wirklich coole Jungs, die genau wie ich bei Hesselhoff waren und halt auch einfach dieses Kindheitsidol von uns gesehen haben. Deshalb habe ich die gefragt, wie die das Konzert finden, und jetzt, wo ich das Foto sehe, weiß ich sofort, ich habe gesagt, Hesselhoff. War ein geiler Abend damals.
Ja, auf jeden Fall. Es ging ja danach auch noch in eine, so eine Richtung, dass wir dann doch frühzeitig das Konzert verlassen mussten. Ich habe hier mal so Screenshots auch mitgebracht, wobei das natürlich im Podcast wenig Sinn macht. Aber
egal, wir können sie ja beschreiben.
Wir wollten halt unbedingt mit David Hesselhoff auf der Bühne tanzen. Das hat sich an dem Abend irgendwie in unseren Köpfen verfestigt. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann so eine Situation genutzt, wo die ganzen Securities vor der Bühne irgendwo so einen Einsatz hatten und nach vorne mussten. Und wir sind dann über die Absperrung gesprungen und auf die Bühne geklettert und haben mit David Hasselhoff getanzt, sag ich mal. Das ging aber nur relativ kurz gut, weil diese Tänzer auf der Bühne, die er dabei hatte, dann irgendwie auf uns losgegangen sind, uns gepackt haben, so im Nacken, und dann wirklich von der Bühne befördert haben, wo uns dann direkt die Securities in Empfang genommen haben.
Kampftänzer.
Ja, ich habe ja auch gar nicht damit gerechnet, dass die Tänzer da jetzt ein Problem für uns werden. Wir wollten ja einfach nur ein bisschen tanzen mit David Hasselhoff. Das haben wir ja auch gemacht, wie du hier siehst. Also man kann es auf YouTube gucken, da sind wir dann irgendwie schwer zu erkennen, aber hier ist der Moment, wo ich da auf die Bühne komme und mich selbst ein bisschen feiere.
Aber da sieht David auch noch wirklich jung aus, ne?
Das war, wenn ich mich recht entsinne, war
ist das.
Das
geil, René.
Ich habe hier, das Foto habe ich 2012 hier hochgeladen. Ja, es war 2011. Auf dem Plakat im Hintergrund steht Tour 2011.
Also hast du da ein Foto mit David Hasselhoff gemacht?
Ja, ja, ich habe ja Hasselhoff, du siehst, ich habe Hasselhoff ja interviewt an dem Tag.
Tobi, ach, schön.
Ja. Da sieht der wirklich noch toll aus.
Ja, aber das war gar nicht so lange nach dieser Burger-Affäre. So.
Ja, genau.
Ich weiß nämlich noch, weil ich mich noch überlegt hatte, ob ich zum Interview einen Cheeseburger mitnehme.
Oh.
Habe ich nicht, weil ich dachte so, machst du besser nicht. Und nach dem Interview habe ich gesagt, ich hätte es machen können, weil der war total cool.
Ja.
Der war so entspannt, der war so cool mit so viel Selbstironie. Also wirklich total netter Typ. War toll, es war ein geiles Konzert. Also
Punkt, wo wir da waren, ja.
Richtig, bis zu dem Punkt, wo
es war Crazy for You, wo wir dann nach Hause gehen mussten.
Wie schade,
beim besten Song. Die haben uns komplett dann aus der Halle gebracht.
Das auch noch?
Ja, aber für uns war es trotzdem großartig bis zu dem Moment. Wir haben das natürlich super hart gefeiert und auch die Securities, die uns da raus begleitet haben, mussten sogar lachen. Ja, schöner Abend.
Ich finde, das ist auch so eine Live-Goal-Geschichte, oder? Also, das kann man doch für immer.
Auf jeden Fall.
Ja, also,
auf jeder Party
jedes Mal, wenn wir daran denken und dann nochmal drüber sprechen, ist es so, boah, das war ein großartiger Abend einfach.
Ja, aber es war eine Bierlaune wahrscheinlich zu sagen, wir wollen, das war nicht von langer Hand geplant,
die Idee kam irgendwie, weil wir diese Bühne gesehen haben und gedacht haben, wir müssen auf der Bühne tanzen.
Vor allen Dingen war halt auch die Stimmung an diesem Abend. Das war ein so lustig bescheuert gemischtes Publikum. Es waren Punkrocker da. Es waren halt auch so typische, ja, ich sag jetzt mal Schlagerparty-Menschen da. So, aber alle haben zusammen gefeiert. Da gab's keinen das war nicht böse so, dass irgendwie Leute doof waren oder sonst was. Es war ein total entspannter Abend.
Ja.
Das Einzige war, ich erinnere mich noch, ich habe an dem Abend am Bierstand auch Interviews gemacht mit den Leuten hinterm Bierstand und die haben gesagt so, ich arbeite seit 10 Jahren hier in der Arena in Oberhausen. Ich habe zum ersten Mal Schiss, dass sie uns leer saufen. Mhm. So, das war
okay.
Genau, den O-Ton kann ich mich noch erinnern.
Also wir waren, glaube ich, 2018 bei David Hasselhoff in Oberhausen. Das war auch, da war Kit da.
Er war auch
genau, der stand vor der
Tür. Ja, genau, das fand ich auch ganz toll. Ich habe ja als Kind, ich ja wahrscheinlich schon mehrfach hier im Podcast erzählt, David Hasselhoff war ja mein erstes Konzert 89 in der Philips-Halle, kurz bevor er uns wieder vereinte. Und da war Kit auf der Bühne und hat zu uns gesprochen. Das war mein Moment mit 8 Jahren.
Kit war auf der Bühne?
Auf der Bühne und okay, hat geredet mit uns. Wow. Wirklich. Und ich mit 8 Jahren dachte...
Mit der Stimme?
Mit der Stimme. Wow. Also das war... die Szene erinnere ich noch komplett. Und dann fand ich die älteren Frauen in der ersten Reihe super eklig schon mit 8, weil die sich schon für mich sichtbar so angebiedert haben.
Mhm.
Also irgendwie fand ich das so als Kind seltsam.
Mhm.
Ja, aber toller Moment. Und dann Jahre später in Oberhausen habe ich festgestellt, wie witzig das wirklich ist. Und da war nämlich auch diese Mallorca-Atmosphäre. Da waren Baywatch Jungs,
also ja, ja, genau.
Eine ganze
ja,
Truppe.
Damals auch, ja, ja.
Ne, mit Bojen, Oberkörper frei und Shorts.
Ja.
Ne? Dann ist auf einmal eine Polonaise entstanden. Da haben die nämlich auch nicht aufgepasst, die Sicherheitsleute. Die gingen auch vorne am Graben lang. Also da haben die aber nichts aufgehalten. Das habe ich noch gedacht, krass, dass sie das so laufen lassen. Mhm. Hätte aber auch echt schief gehen können.
Also auf der Bühne hatten die gar keinen Bock drauf. Ja. Hat man gespürt.
Ja.
Hat man gespürt im Nacken.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber man muss sagen, das war ein Erlebnis. Also wenn Hoff nochmal auf Tour kommt,
ja, wir haben Wir hatten doch Karten alle.
Ja.
Da hat er doch Augenentzündung.
Ja, richtig, genau. Das ist die Frage. Aber er kommt bestimmt nochmal. Aber Hoff war super. Also war halt auch, wie gesagt, unser aller Kindheitsidol, hat Deutschland wieder vereinigt. Aber stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir uns mal getroffen haben. Genau. Aber du hast das Tattoo am Hals noch nicht.
Aber die Arme noch ziemlich nackt.
Ja, richtig, genau. Das war halt auch, das war ja auch noch, bevor du dein Label gegründet hast, tatsächlich. Hast du eigentlich The Hoff Designs bei dir im Programm? Ich habe jetzt nicht deinen kompletten Online-Shop durchgeguckt, aber gibt's Hoff Designs bei dir?
Nein,
so.
Das ist ja,
ich finde.
Das gibt ja dann auch markenrechtliche Probleme, ne?
Ja, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob man ein Gesicht einfach nehmen darf.
Ja, glaube ich nicht.
Meinst du nicht? Nee. Oder zumindest eine Karikatur oder so? Müsste man.
Aber wäre mir auch ein bisschen zu albern.
Also, wäre dir zu albern,
okay. Ja, irgendwie schon.
Alles klar. Aber wenn nicht von The Hoff, woher,
ja.
was inspiriert dich denn zu deinen Designs? Was sind denn so, weil du hast ja hier dieses Hoff-T-Shirt auf dem Foto an,
das ist
wo
toll,
quasi in diesem haben. Klassischen, ne, so Präsidenten-Style. Das sieht aus wie ein Foto von einem US-Präsidenten, auch in den Farben blau, weiß und rot gehalten.
Ja, und dann so ein bisschen Baseball-mäßig, ne?
Ja, mit genau. Porträtbild mit Krawatte und einfach Hoff drauf. Woher ziehst du Inspiration? Ich meine, Hoff habt ihr ja nicht, aber wo kommen Inspirationen für eure Designs denn her?
Irgendwie von überall.
Okay.
Also viel aus Texten, glaube ich.
Okay.
Würde ich jetzt so spontan sagen, aus Musik, aus Dingen, die ich sehe im Alltag, in verschiedenen Szenen, auf irgendwelchen Klamotten. Also von überall. Also ich glaube, ich lasse mich überall inspirieren. Ich kann es gar nicht so genau benennen.
Mhm. Okay, das heißt, es kommt einfach und dann entwirfst du das Design und...
Manchmal ist es auch ein Satz, ein Spruch, den ich irgendwie habe, wo ich denke, da mache ich irgendwann mal was mit. Das sammle ich so und manche Sachen liegen da jahrelang rum und dann denke ich, da habe ich jetzt eine Idee zu. Und dann kommt da eine Zeichnung zu oder einfach nur der Satz oder irgendwie sowas.
Okay, hast du auch irgendwie so ein Notizbuch, wo du die Ideen, wenn sie kommen, direkt aufschreibst oder
ja,
so?
Ja, im Handy.
Im Handy, alles klar.
So eine Liste... Das kann auch wirklich sein, dass ich auf einem Konzert stehe, irgendwie einen guten Moment habe und dann kommt mir plötzlich sowas in den Kopf und dann notiere ich mir das.
Okay, alles klar. Und dann machst du auch schon so erste Skizzen irgendwie dann mit dem Finger auf dem Display?
Nee, das nicht.
Okay.
Nein, ich notiere mir das so stichpunktartig, was ich mir da vorstellen kann.
Ja. Okay.
Gibt es das?
Was?
Dass man auf dem Handy so...
Ja.
Du bekommst doch Pakete auch nach Hause geliefert und unterschreibst doch auch auf dem Handy-Display.
Nee, das sind immer so andere Dinger, Geräte.
Das ist aber auch schon mal so ein Smartphone ich weiß nicht, bei welchem Versand.
Okay, Entschuldigung.
Aber das kann man ja auch mit wenigen Worten beschreiben. Ich fange jetzt nicht an, auf dem Konzert, während die Band spielt, da sowas zu skizzieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen.
Ja, klar.
Setze ich mich so in eine ruhige Ecke.
Ja, so voll neu.
Nee, so bin ich nicht.
Aber gibt es denn auch das Gegenteil, dass du irgendwie so, ich sag mal, du hast jetzt irgendwie dann... Denkst du, okay, jetzt habe ich seit ein paar Monaten kein neues Design mehr rausgebracht, jetzt muss ich mal dringend was Neues machen, dass du dann vor dem weißen Papier sitzt und dir fällt nichts ein? Passiert sowas?
Nee, eigentlich nicht, weil cool. ich mich nicht hinsetze, wenn ich mich gerade nicht danach fühle.
Ah, okay.
Also das kann dann schon sein, dass eine Zeit lang auch mal nichts erscheint, weil ich nicht so festgelegte Daten für mich habe.
Ah, okay.
Weil ich glaube, dann wird auch so ein Druck entstehen, jetzt muss ich. Mhm. Klar gibt es das, dass ich so für mich denke, jetzt wird's Zeit so, aber dann setze ich mich nicht hin, wenn ich gerade... ja, keine kreative Phase habe.
Wenn man Kreativität dann auch nicht nach Terminplan erzwingt.
Ja, irgendwie manchmal ist es so, dann setzt man sich draußen irgendwo hin und zeichnet oder ja, macht es zu Hause. Aber das ist nicht so, dass ich denke, jetzt ist Bürozeit, ja, jetzt wird gezeichnet. Das funktioniert nicht.
Okay, das heißt also, es gibt jetzt auch nicht irgendwie so einen festen Tonus, dass du sagst irgendwie so, jetzt kommt eine Frühjahrskollektion, jetzt kommt eine Sommerkollektion oder...
Irgendwie kommt die schon immer.
Aber...
Genau, es variiert immer so ein bisschen.
Also ne, dann ist es eher, ist halt keine Frühlingskollektion, sondern eine Frühsommerkollektion oder Spätherbst.
Ja, jetzt nächste Woche erscheint wieder was, so für einen Frühling, wo ich gedacht habe, das hätte eigentlich ein bisschen eher erscheinen können.
Ja.
Aber das passte dann jetzt so. Und dann habe ich mit Yara auch eine Fotografin an der Hand, die auch sehr spontan ist, wo wir dann innerhalb von ein paar Tagen rausgegangen sind, Models gesucht haben und das dann schnell abgeshootet haben und das dann innerhalb von anderthalb Wochen erscheinen kann. Das ist dann auch ein großer Vorteil, dass ich nicht so im Vorfeld planen kann, weil ich bin schlecht im Planen, das muss ich zugeben. Ich bin generell im Leben, passiert viel spontan.
Das ist so das kreativen Klischee auch ein bisschen, ne? Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm.
Wahrscheinlich ist das oft so, ja. Ja,
natürlich.
Ich habe also seit letztem Jahr weiß ich, dass ich wohl ADS habe und da auch so gehört, dass das wohl auch viel damit zusammenhängt,
aber natürlich.
Dass von allen Seiten was in meinen Kopf kommt. Und manchmal passieren Sachen, die man jetzt nicht so geplant hat für den Tag.
Ja, klar. Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr habt Models gesucht. Das heißt, die Models, die dann auf deiner Homepage abgebildet sind, sind das so spontan Straßencastings quasi?
Nein,
oder?
Auf keinen Fall.
Okay.
Also es muss immer auch passen. Also die meisten sind Freunde.
Cool.
Und über die Jahre so dabei geblieben. Ich habe Jana seit vielen Jahren dabei, die irgendwie auch so das Gesicht ist. Aber... es soll auch immer mal wieder jemand dazu, neues Gesicht, finde ich gut. Wir haben jetzt mit zwei neuen Leuten, die aber auch aus dem entfernten Freundeskreis so reingekommen sind und dann probiert man einfach ein bisschen aus und manchmal lernt man auch neue Leute kennen da in dem Bereich und das hat super geklappt, Shooting war super. Wir haben jetzt jemand dabei gehabt, die Anna, die zum ersten Mal vor der Kamera stand, ziemlich nervös war, aber super gemacht hat und das ist immer... cool, also diese Shooting-Tage sind für mich sowieso immer das Highlight, weil dann sind die Klamotten fertig und wir haben dann immer so einen guten Nachmittag. Man überlegt sich, wo gehen wir hin, wo shooten wir, wo passt das, wie möchte ich die Bilder diesmal in Szene setzen und dann plant man das zusammen, ist einfach unterwegs in der Stadt, trinkt noch einen Kaffee und das ist immer so, so der Abschluss von so dieser ganzen Arbeit.
Also ein bisschen wie so ein Release-Tag, wenn du ein Album rausbringst oder so.
Ja, Release-Tag ist nochmal was anderes, wenn die Klamotten dann wirklich rauskommen. Das ist natürlich auch cool, dass man die Bilder dann raushaut. Ich bin dann immer total gespannt, wie die Fotos am Ende dann auch so sind. Man sieht das vor Ort natürlich schon so ein bisschen und weiß, das wird cool. Aber dieses Gemeinsame nochmal, dass man nicht über WhatsApp kommuniziert, sondern dass man dann an dem Tag zusammen ist, die Klamotten in der Hand hat und die am Model sieht, das wirkt alles nochmal ganz anders.
Okay, jetzt müssen wir kurz über das Geschäftliche reden, denn Modegeschäft ist nicht einfach, glaube ich, oder? Weil ich sag mal so, es gibt halt, der Markt ist halt voll, es gibt ohne Ende Sachen, wo die Leute halt dann billig kaufen. Gerade jetzt in den letzten Jahren, Inflation etc. pp. Es ist, glaube ich, der Modesektor ist kein einfacher, oder?
Habe ich eine schöne Frage zu.
Ja, dann hau sie raus.
Was macht den Unterschied zu anderen Labels aus und was macht euch besonders?
Ja, also ich muss mal deine Brille hier ein bisschen weglegen, sonst fällt dir nämlich
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dankeschön.
Ich sehe mich nicht so in diesem Modesektor, wenn du so sagst, so die anderen Modelabels, weil es ist schon alternative Mode irgendwie, ne?
Ja, okay.
Wenn man, also ja, das Wort Mode, ich finde es immer so komisch, das so zu sagen, aber irgendwo ist es ja...
Ja, okay.
Sowas. Aber
Merchandise wäre treffender wahrscheinlich, ne? Statt Mode, oder?
Nee, Merchandise mag ich auch nicht, weil Merchandise immer für mich so ein bisschen billig ist.
Also ist das Wort Streetwear dann wirklich das Treffende oder wie würdest du es nennen?
Ja, schon, so nenne
Streetwear,
ich's.
Okay.
Ja. Es ist aber natürlich auch in dem Bereich schwieriger geworden, weil ich einfach kleine Auflagen habe und dementsprechend preislich natürlich auch wenn du Biobaumwolle nimmst, wenn du hochwertige Textilien nimmst, dann kannst du die Shirts nicht für 20 Euro raushauen. Und das ist natürlich das erste Problem, dass die Leute in letzter Zeit einfach irgendwie aufs Geld achten müssen. Aus Gründen, die ja jedem bekannt sind. Und das merkt man schon. Mhm. Und klar, auch die kleineren Labels sind in den letzten Jahren mehr geworden. Das merkt man halt auch. Und ja, irgendwie will man dann schon rausstechen, aber ich mache das gar nicht so bewusst für mich, dass ich sage, das ist jetzt mein Alleinstellungsmerkmal, was ich mir jetzt bewusst suche, sondern ich versuche das einfach immer persönlich zu halten. Und das ist, glaube ich, das, was Useless ausmacht, dass die Leute sehen, wer steckt hinter dem Label, dass Freunde auf den Bildern sind, mhm. Freunde von mir, das Design, dass die sehen, ich bin hinter dem Label, das auch über Social Media so ein bisschen. Und da ist dann halt auch der Kundenkontakt so ein direkter, was du halt bei anderen Labels nicht so hast. Die Leute schreiben mich an, egal ob über Social Media, über Mail oder und kriegen da halt persönlich, wenn jemand irgendwas ausgemessen haben will oder irgendwelche Fragen hat, dann bin ich immer derjenige, der beantwortet. Es gibt keine anonymen Chats, die man sonst so kennt. Und ich glaube, das macht Useless irgendwie aus, dass man mich auch auf Konzerten trifft einfach.
Dass man das Gesicht hinter allem irgendwie kennt. Ja, das stimmt.
Und dass es halt kein Chatbot ist, mit dem ich dann rede, wenn ich sage.
Genau das.
Kann ich mein XL umtauschen?
Oh. Ja, und dass wenn halt Bands die Sachen tragen, dann ist es halt auch einfach so, weil ich mich in diesen Szenen bewege, einfach weil ich da unterwegs bin, weil ich nicht irgendwas da auf den Klamotten darstellen will, was ich eigentlich nicht bin.
Und gleichzeitig ist wichtig, du hast es vorhin so am Rande angerissen, so, aber Nachhaltigkeit im Klamottenbusiness ist ja ein Thema, das häufig so komplett unter den Tisch fällt irgendwie, weil anders als beim Lebensmittelbereich so ein richtiges einheitliches Fairtrade-Siegel oder so gibt's ja im Modebereich nicht wirklich. Es gibt ja verschiedenste, aber das ist dir ja auch ein unheimlich hohes Anliegen, dass deine Sachen fair produziert werden und nachhaltig produziert werden. Ne?
Ja, man versucht halt immer oder ich versuche das irgendwie ein bisschen besser zu machen als andere. Ich will jetzt, also am Ende ist es ein Konsumprodukt. Das muss man ganz klar sagen. Ich verbessere nicht die Welt damit, dass ich jetzt Klamotten mache. Auch wenn man mal gute Sprüche oder wenn man mal Soli-Sachen macht, wo man mal Geld spendet, dann ist es zwar gut, aber ich stelle mich jetzt nicht so da, dass ich jetzt irgendwie damit die Welt verändere. Also das ist mir schon klar. Aber dann guckt man, was kann man anders machen. So, ich lasse Plastikverpackungen um die Klamotten weg. Weil wenn du das manchmal siehst, wenn du irgendwo bestellst, hast du einfach einen Riesenberg Plastik und Füllmaterial noch dabei. Wobei das auch bei einigen besser geworden ist, aber gerade bei den Großen, denen ist es halt völlig egal, was da für ein Kunststoffmüll dabei ist. Und das lasse ich halt weg. Biobaumwolle ist halt in vielen Fällen so und ja.
Wie wird denn etwas Fairtrade zertifiziert? Also was für ein Prozess steckt dahinter, dass das am Ende dann dabei rauskommt?
Ja, es gibt diese Zertifikate, da gibt es halt, wie du schon gesagt hast, unterschiedliche, also Fairtrade, Fairware, das sind dann unabhängige Leute, die das halt bewerten, die sich die Produktionsstätten angucken und da gibt es dann halt unterschiedliche Auflagen.
Okay, und so Biobaumwolle ist dann quasi, weiß man das, weil da auch unabhängige Leute geguckt haben, ob auf den Plantagen alles.
Genau, also es ist halt dann nicht so diese Chemie-Sachen, die du halt sonst schon riechst, wenn du
in
gewisse Läden kommst.
Ja, das merkt man.
Und das ist natürlich dann auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen dann vor Ort ein großes Thema, ne? Wenn man dann teilweise in dieser Baumwolle da steht, die zum Teil von oben besprüht wird und sowas. Also das sind ganz furchtbare Bedingungen teilweise.
Ja, ist auch bei Bananen übrigens ganz krass. Das hatten wir übrigens in einer anderen Podcast-Folge, kurzer Querverweis an die Folge mit Ole Plock steht von der Roten Gourmet-Fraktion. Da haben wir das über Bananen nämlich auch ganz viele krasse Dinge erfahren. Auch von oben besprüht, während die Leute arbeiten. Passiert bei Baumwolle. Also auch, ja. Aber das ist dir halt wichtig, deswegen, ich habe jetzt mal geschaut, ein T-Shirt bei dir um die 30 Euro, wo man denkt so, boah, ist aber teuer, wenn man dann aber auf ein Konzert geht und ein Band-T-Shirt guckt und 45 Euro zahlt und dann kauft man das und merkt, es ist halt, hauchdünn mittlerweile, ist das schon krass, weil dir ist ja auch wichtig, dass die Sachen halt eben, lange halten, damit man halt eben nicht sich alle, was eigentlich total antikapitalistisch ist, dass halt man Leute Sachen produziert, dass Leute ein T-Shirt auch 5 oder länger Jahre tragen können, ne?
Das ist irgendwie schwierig, wenn du sagst, ne, wenn du 30 Euro siehst, ich bin teilweise bis 35, ich möchte diese 35-Euro-Grenze nicht so überschreiten. es ist total schwierig, das den Menschen zu erklären, gerade wenn es nur online ist. Online sieht alles toll aus, aber wenn du es am Ende in der Hand hast, dann weißt du, warum es so teuer ist. Der Siebdruck ist halt zum Teil mehrfarbig, hochwertig und der Stoff ist einfach dick und hochwertig und hält Jahre, aber das siehst du halt nicht immer, wenn es online ist. Und deswegen ist es eigentlich, wie du gesagt hast, cool, wenn man in einem Laden ist und das in der Hand hat und dann weiß man, dass es das wert ist.
Ja.
Aber ich tue mich da auch schwer mit den Preisen. Also die Margen sind bei mir einfach nicht hoch, weil ich auch diese kleinen Auflagen haben. Ja. Und da kann natürlich jemand, der 300-400 Shirts produziert, ganz andere Preise auch anbieten. Ne?
Ja, vor allen Dingen
Wie hoch ist so eine Auflage bei dir?
Unterschiedlich, aber das liegt so im Bereich 50 Shirts mal 100. Das ist halt nicht viel.
Ne? Okay, und dann wird das gegebenenfalls nachproduziert oder
nicht? In den letzten Jahren möchte ich das ein bisschen exklusiver halten, dass die Sachen limitiert sind. Und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo ich nachproduziere. Das kann mal ein Logo-Shirt sein.
Ach, das ist sehr gut für mich, dass ich das jetzt weiß. Da bin ich ja schon geneigt, sofort wieder kaufen zu müssen. Weil
ich mag das doch irgendwie, wenn ein Shirt limitiert ist. Voll. Dann gibt es es einmal und dann bleibt es was Besonderes.
Ja, genau. Deswegen, da bin ich da. Mit mich kriegt man mit sowas.
Mit limitierten Dingen mich? Auf gar keinen Fall. Total. Shut up and take my money. Hallo, volle Möhre.
Oder sofort, ne? Ja. Dann denkt man, okay, gut, nee, das muss ich haben.
Absolut.
Bevor es weg ist.
Aber halt eben diese Nachhaltigkeit beim Stoff, weil ich war halt Judas Priest Konzert, irgendwie coole T-Shirt-Designs, sag mir, komm, nimmst ein Shirt mit, du hast noch kein Priest-T-Shirt, hab's dann gekauft, mir war's Geld scheißegal und dachte ich mir so, ey, ist aber echt arg dünn für die 45 Euro.
Mhm. 45 Euro?
45 Euro für ein Merch-T-Shirt. Man muss halt überlegen, klar, ne, es ist halt Merch und Steuer etc., aber es war halt das Dünne des Stoffs hat mich geärgert. So,
ja, da hast du dann in der Regel ja so einen Gildenrohling, der kostet im Einkauf 1,30 Euro.
Ja, richtig, genau.
Also da kannst du dir die Marge ausrechnen, was aus solchen Konzerten da.
Ja gut, aber dafür hört man halt die Musik bei Spotify und die Bands verdienen an der Musik nichts mehr.
Nee, ich find das auch natürlich völlig in Ordnung.
Aber trotzdem ist es halt viel heutzutage Geld für stofflich beschissene Qualität, wenn man ehrlich ist.
Was ich wirklich sehr empfehlen kann, jetzt gibt's die nicht mehr, aber vielleicht gibt's den Merch noch. Ich kann nicht so viele T-Shirts, ich habe schon zu viele und ich kann mich da nicht trennen.
Man hat
immer,
nie zu viele T-Shirts, Claudia.
Doch, wir wohnen doch
House. In einem Tiny House, richtig, aber...
Und dann haben wir auch Tiny Schränke natürlich, weil man nicht so viel... So,
das ist aber schlecht.
Ja, ich habe auch ein bisschen... Also ich kaufe neue Sachen und versuche ähnlich viel zu spenden sofort. Also so, das ist mein...
Fürs Gewissen.
Nee, wegen des Platzes. Und ich verkaufe nichts. Ich bringe alles in Hapshop oder zu Caritas. So, weil das einfach, da arbeiten psychisch Kranke. Ich arbeite mit psychisch Kranken. Ich finde, das ist der natürliche Kreislauf, den ich da bediene.
Okay.
So, ne? Und und ich versuche das auch meiner Tochter beizubringen. Alles, was neu reinkommt an Spielzeug, muss eins weg. Also wenn du begrenzt wohnst.
Finde ich gut.
Ne? Mhm. So. Sie als Vierjährige sieht das gerade nicht ein. Das war schon besser. Aber so mache ich das jetzt. Aber, um darauf zurückzukommen, fettes Brot. Letztes Jahr, Abschlusstour, hatte ich keinen Bock auf T-Shirts, weil jetzt auch die nicht so geil aussahen. Aber ich habe mir da Socken gekauft. Mega! Das sind die bequemsten Socken. Die sind so weich und dick und richtig gut. Und so teuer waren die jetzt nicht.
Ist auch gerade ein Trend, Socken. Also Socken generell ist gerade, finde ich,
super.
Ne, totaler Trend. Ja. Man zeigt wieder Socke.
Ja.
So.
Ja, ja, die Donut-Socken trage ich regelmäßig tatsächlich, habe ich auch zwei Paar. Habe ich eins gewonnen bei der Verlosung im Pitcher, wo ich ganz ehrlich mitgemacht habe auch ehrlich gewonnen habe, nämlich Socken, habe ich mich sehr gefreut. Okay.
Du weißt aber, deswegen macht man ja bei Gewinnspielen gerne, ne, so Angehörige von Mitarbeitern sind ausgeschlossen,
nicht,
ne? Damit
ja,
man da, damit da nicht irgendwie...
Der wusste
damit,
es nicht.
Ja, damit da irgendwie nicht Gerede kommt von wegen, dass das halt Gemauschel ist.
Ja,
ne?
War aber nicht. Und ich habe nur die Socken, ich habe nicht die Broilers-Gitarre gewonnen. Also ich denke, das ist gut vertretbar.
Socken finde ich auch richtig gut, aber es ist auch ein ganz schweres Thema mit der Produktion, weil die Kosten einfach so hoch sind. Also ich habe auch Socken gemacht.
Ja.
Aber so ein paar Socken, wenn du das dann für 18 Euro verkaufst, dann ist halt auch schwierig, den Leuten zu erklären, warum das so teuer ist.
Also
ne?
Ich glaube, die waren tatsächlich 22 Euro pro Paar. Also jetzt im Vergleich zu den T-Shirts war das natürlich dann günstig auf dem Konzert. Und die lohnen sich aber wirklich. Also ich bin schwer begeistert.
22 Euro pro Paar? Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren tatsächlich die bei Madonna unter 20 Euro, die Socken.
Hast du Madonna-Socken?
Nee, habe ich nicht. Die waren nur bis Größe 42, die waren nur so Einheitsgröße bis 42 und ich habe Schuhgröße 44.
Ja,
und
schlecht.
Dafür wollte ich mir dann nicht die Toyboy-Socken kaufen, die es bei Madonna im Merch gab.
Ich möchte Madonna-Socken haben.
Ja.
Ja, also ich denke, das
Ich sag mal so, weil wenn du eine Eintrittskarte für Madonna hast, ist der Preis für die Socken auch Wumpe.
Steht da Toyboy drauf?
Steht Toyboy drauf, ja. Richtig. Ja, es ist Madonna, die hat es erfunden. Wenn eine das darf, dann sie. Wenn einer das darf, dann Madonna. Ja. Sie hat alles erfunden. So. Ist auch eine große. Da waren die Designs auch gar nicht so schlecht vom Merch her, aber halt auch einfach schweineteuer. Ich weiß jetzt aber nicht, wie da die Qualität war. Aber Socken hast du nicht im Programm, haben wir ja gerade.
Doch, hab ich.
Hast du, okay, ja. Alles da, aber ist halt einfach.
Aber ja, tue ich mich schwer mit. Mhm. Also ich hatte die in Deutschland produzieren lassen, aber es ist einfach im Einkauf so teuer gewesen, dass ich das nur gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Groß verdient habe ich daran jetzt nicht.
Okay, gut. Also, aber du kannst von Useless, von dem Klamottenshop, kannst du schon leben auf jeden Fall. Ne?
Nein.
Nein? Okay.
Nein, sonst würde ich nicht Teilzeit noch arbeiten.
Okay, weil das ist jetzt tatsächlich etwas, was mich überrascht, weil ich dachte, dass das wäre quasi, weil so ein Label betreiben, Designs machen, verkaufen, das Ganze betreiben, ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Und wenn du davon ja. leben kannst, ist natürlich nicht so cool.
Das zeigt, dass es mir viel Spaß macht. Ja.
Okay, aber gut, muss man aber, sich auch erlauben können.
Ja, was heißt, ich kann da, also ich könnte natürlich alles auf eine Karte setzen und sagen, ich mache das jetzt Fulltime. So der Gedanke kommt ab und an, aber dann hast du halt auch massiven Druck, ne? Und dann kommt wieder dieses Kreative, was du so ein bisschen zurückstellen musst und wo du sagen musst, das mache ich jetzt, weil es sich verkauft. Und irgendwie tue ich mich schwer damit.
Ja. Und da kommt irgendwann der Punkt, wo du sagen musst, okay, mit 35 Euro, es geht nicht mehr, ich muss den Preis jetzt erhöhen und guck mal, Bio-Baumwolle ist jetzt so teuer geworden, ich muss dann doch, dann musst du von deinen Prinzipien eventuell abweichen, ne? Klar.
Klar, durchdenkt man das immer, ob das noch so alles passt, wie man es macht. Mhm. Und natürlich zahlt man nicht drauf, das ist ganz klar.
Klar, natürlich, ne?
Aber dass ich jetzt eine halbe Stelle habe in meinem anderen Job, das ist cool für mich. Mhm. So habe ich viel Zeit, kreativ zu sein und viel in Useless zu stecken. Und ich möchte das auch niemals missen, so, weil ich da darüber auch super viele nette Menschen kennengelernt habe. Und auch heute mit euch hier zu sitzen, ist für mich richtig cool. Also mir macht sowas alles richtig viel Spaß.
Das können wir nur zurückgeben. Und der Nebenjob, den du hast, ist das dann in der Behindertenwerkstatt, wie du vorhin gesagt hast?
Ja.
Ich dachte, das wäre ein Ehrenamt. Ich dachte, du machst
Useless. Nein, da kriege ich schon Geld.
Krass, okay. Wow, ja, ich hätte gedacht, dass
das... Ich wusste das jetzt, also von... Wir haben da schon mal drüber.
Ja, guck mal, ich hab mich mit René auch unterhalten, aber das war bevor er sein Label hatte auf dem Hesselhoff-Konzert.
Habe ich, glaube ich, nicht über diesen Job erzählt.
Nee, ich glaube nicht. Da haben wir über Hesselhoff geredet.
Bier geredet.
Aber jetzt kann ich dich auch wieder zuordnen, weil, wie gesagt, wo ich die Fotos sehe und so, kriege ich da die Kurve hin. Okay, aber das ist krass. Das heißt, bei Useless machst du auch dann alles komplett alleine oder hast du da auch Leute, die für dich arbeiten, Versand machen und so?
Ich hab Leute, ja. Mhm. Also das sind Freunde,
ja, okay,
die mich ja unterstützen, zum Teil was übernehmen, Buchhaltung übernehmen, Fotos übernehmen.
Verstehe ich, Buchhaltung.
Es gibt, ja gut, klar, also Buchhaltung, tatsächlich muss ich das heute auch noch machen. Also den großen Teil kann man ja auch dann nicht abgeben.
Nein, richtig.
Und das sind so diese Tage, die ich einfach richtig hasse und jedes Mal denke, das ist das Schlimmste an diesem Job. Mhm.
Glaube ich. Also ich steige ja jetzt erst in sowas ein und ich warte jetzt seit 7 Wochen auf die Steuernummer.
Hä? Echt?
Krass. Die ich all diese
Themen sind einfach fürchterlich. Wenn ich irgendwo anrufen muss, ich habe da auch keine Ahnung von diesen steuerlichen Sachen und da habe ich zum Glück jemanden an der Hand, die mich da immer gut berät.
Das sollte man auch wirklich haben. Ja. Also ich glaube, die meisten Pleiten habe ich mitbekommen durch beschissene Steuerberater, die Leute echt in den Ruin gebracht haben, weil die irgendwelche Sachen schräg gemacht haben oder gar nicht.
Okay. Mhm. Okay.
Ich kenne zwar, aber das waren jetzt Handwerksunternehmen, die daran dann wirklich am Ende gescheitert sind, weil die dachten, die geben das in gute Hände und es war nicht so, aber du bist am Ende halt leider der Arsch.
Ja, das ist richtig, weil die Sache ist, den Steuerberater ist ja nichts anderes als ein Vermittler zwischen dir und dem Finanzamt. Ja. So, der ist weder auf deiner, ist halt so, hast du einen guten Steuerberater. Guter Steuerberater ist kein Steuerberater, der dir hilft, irgendwie Steuern zu sparen. Mhm. Der hilft dir halt schon, die Tricks zu finden. Aber kein Steuerberater macht irgendwelche krummen Dinge normalerweise.
Nee, Hauptsache du hast einen, der gewissenhaft ist und noch genau weiß, wo alles, ne,
hin muss. Eben, und der halt aber auch dann die Dinge weiß, die man nicht so ohne weiteres weiß.
Für mich ist vor allem wichtig, wenn da so ein Brief kommt, dann ist immer direkt, oh, Hilfe, und dann fotografiere ich das, dann schicke ich das zu Biene. Was muss ich tun oder tust du es?
Ja.
Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich diesen Stress abgebe. Was ich am Ende bezahlen muss, ist mir meistens egal, Hauptsache es ist weg.
Vor allem dieser kurze Dienst, wer so einen Brief aufmachst und ihn direkt abfotografierst, weil ich hasse das. Es gibt Leute, die können so Rechnungen vom Finanzamt und so Sachen ewig liegen lassen.
Der wird schon am Briefkasten geöffnet.
Richtig, wenn ich die Treppe hochgehe, reiße ich den Brief schon auf.
Was ist es? Ist es was Schlimmes? Kommen die vorbei?
Richtig. Ey, genau mein Denken, René. Genau das ist bei mir mein Leben, wenn Post vom Finanzamt kommt, ja.
Ja, kenne ich.
Und dann sofort da anrufen, egal ob die Öffnungszeiten haben, egal, direkt anrufen und checken irgendwie, wenn da irgendwas drin ist, wo ich mich drüber aufrege und Wobei, aber man muss sagen, die Leute beim Finanzamt, mit denen ich da auch schon gesprochen habe, die sind meistens sehr, sehr zuvorkommend und nett. Also ich habe da noch nie beim Finanzamt Stress gehabt mit dir, Mom, nein.
Ja, ich musste das jetzt über Elster anmelden und dann stellen die dir Fragen. Ich keine Ahnung.
Das ist das, keine Ahnung.
Wie viel will ich denn da einnehmen? Ich sollte da irgendwas im ersten Jahr, was ich glaube, und dann hatte ich nur den Leiter der Praxis, wo ich meine Weiterbildung gemacht habe, im Kopf, der gesagt hat, gib die Fantasiesumme so gering wie möglich an, damit die dir im ersten und zweiten Jahr gar nicht groß auf den Keks gehen.
Ja.
Habe ich dann auch gemacht, aber also, und viele, viele Fragen, naja. Und die Mahnung, dass ich das machen soll, die kam nach 2 Wochen und jetzt warte ich seit 7. Das finde ich auch nicht fair.
Natürlich ist ja das, sobald ein Kind geboren ist, irgendwie innerhalb von einer Woche kriegst du ja da den Brief vom diese Steuer-ID, bevor du irgendwie noch einen anderen Brief kriegst. Ja. So.
Kurz danach kam der vom Bürgermeister. Im Korschenbruch wird man noch persönlich vom Bürgermeister begrüßt. Und mit Handtuch. Also mit
Ein Korschenbruch-Handtuch?
Ja, statt Korschenbruch.
Mit was? Mit Handtuch?
Mit Handtuch für meine Tochter. Mit diese Kapuzenhandtücher für Kinder. Und was steht da drauf? Korschenbruch, hier kann ich gut aufwachsen oder sowas.
Wow, total, mit Stadtwappen und
ja,
so.
Ja, wow. Richtig schön. Und das fand ich toll. Und das Wort persönlich kam jemand klingeln und hat das...
Wie groß ist Korschenbruch? Nicht so groß wahrscheinlich.
Nee, weiß nicht, wie viele Einwohner Korschenbruch hat.
Guck mich nicht so an. Ich bin von der anderen Rheinseite. Ja. Ich weiß, dass Korschenbruch...
War da auch
ich
immer
weiß,
nur vorbei.
Ja, mit der Bahn wahrscheinlich.
Berti Fuchs kommt aus Kleinenbruch, ne? Oder aus Korschenbruch?
Wer, was, wie?
Dieser Fußballmann.
Berti Fuchs.
Ja.
Berti Fuchs, kommt er aus Kleinenbräuch oder aus Korschenbruch?
Kleinenbruch. Auch da erzählt ich
Externe sagen ja Bräuch. Aber Bruch. Ja, natürlich.
Stummes I.
Ja, richtig. Aber du weißt, dass es Leute gibt aus anderen Teilen Deutschlands, die sagen ja Korschenbräuch.
Ja, auch vielleicht hat Herpe Kerkeling uns das auch ein bisschen mit Grevenbräuch.
Ja, ja, richtig. Aber die sagen halt auch, gibt auch Leute, die sagen dann zum Beispiel Remscheid statt Remscheid halt. Ne? Gibt's
ja,
auch.
Gut, das ist aber auch logisch, weil es kommt ja nur ein Konsonant auf den Vokal.
Damit trotzdem heißt es Remscheid.
Ich sag auch Remscheid, weil ich es weiß.
Ja, eben, man muss doch wissen, wie man Dinge ausspricht im Deutschen.
Ja, aber es gibt auch
Leute,
Sprache,
die
sagen
die
Chemie.
Ja, das ist ja furchtbar.
Ja, oder?
Ja.
Ja, das sind auch Leute, die nach China fahren halt.
Ja, genau. Ach, schrecklich,
ja,
wenn ich das höre.
In Süddeutschland, ja, aber das ist halt auch dann dialektale Einfärbung.
Ja, und wir dürfen aber nicht Chiemsee sagen, da flippen die aus.
Richtig, genau. Chiemsee.
Chiemsee.
Boah, das war auch mal ein Label. Erinnert ihr euch an das Label Chiemsee?
Ja.
Damals 80er, 90er.
Tatsächlich nochmal.
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Doch, ich habe letztens mir eine Jogginghose zum Schlafen.
Von Chiemsee.
Von Chiemsee.
Von Chiemsee.
Weil die so schön aussah, habe ich mir die bekommen.
Da gab es dann dieses Anti-Chiemsee-Label, was dann Chemiesee hieß, wo der Typ dann mit den ausgebreiteten Armen Skelett war.
Echt?
Oh. Ja, das war
das
dann so ein...
Das klingt nach EMP oder so.
Ja, ja, das war vor EMP-Zeiten tatsächlich. Okay. Und Chiemsee, ich habe mir tatsächlich, ist aber Jahre her, eine Chiemsee-Badebuchse gekauft, weil die auch bei Karstadt Sport runtergesetzt war. So, und jetzt weißt du, Karstadt Sport, weißt du, wie lange das her ist einfach, dass ich mir eine Chiemsee-Badehose gekauft habe. Es gab Karstadt Sport noch. Aber Chiemsee, genau, ist auch ein Label, es gibt, das war auch so ein legendäres Label.
Ja, irgendwie
hat aber,
in den 90ern.
Aber ich glaube, es gibt's noch. Also,
ich habe das nie wirklich getragen.
Ich auch, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe auch keinen Lacoste getragen. So.
Du
hast Lacoste getragen?
Pass auf, als Kind, die geilste Geschichte aller Zeiten. Mein Vater hat aus Asien, weiß nicht, wo die waren, hat der so gefakte Lacoste-Krokodile zum selber Aufnähen mitgebracht, weshalb
geil.
Ich als Kind damit rumgelaufen
ja
bin.
Eins auf dem Shirt.
Ja, genau. Aber
stimmt, das ist selbst gemalt.
Genau, selbst gemalt von Kindern. Und ich hatte dann als Kind, also dass es überhaupt stattgefunden hat, diese Sache, hatte ich dann ein Lacoste-Krokodil, aber es war nicht eins, sondern es waren zwei beim Geschlechtsverkehr.
Oh, okay.
Auch nicht schlecht.
Und ich als Kind, das so. Oh. Ja, mein Vater fand's witzig.
Ich durchaus auch. Also ich kann da auch drüber lachen, aber.
Ja, der war halt. Ne,
ja.
Untenrum Humor fand er gut.
Ja, wie alle Väter, oder?
Ja.
Und das Schöne ist, wenn man dann selber Vater ist und man selber in die Schiene reinrutschen kann. Herrlich. Es ist manchmal schön, älter zu werden. An so Punkten finde ich super.
Ja,
also Problem
ich
das.
Ich würde jetzt vielleicht meiner Tochter nicht unbedingt anziehen, aber es, ja. So, und das ist wegen Lacoste. Nee, ansonsten trage ich das nicht. Doch, ich habe ein paar Schuhe.
Ist ja nicht schlimm, aber wir tragen jetzt sowieso alle nur noch Useless nach diesem Podcast, würde ich sagen.
Ziemlich
davon
sicher.
Gehe ich aus.
Ja.
Aber ich sehe gerade, ihr habt ja heute auch alles Useless-Sachen an.
Ja, natürlich, klar.
Oh, siehst du, das habe ich tatsächlich heute Absicht. Erst habe ich überlegt, zieh es an. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, nee, ich gucke immer, dass ich irgendwelche Band-T-Shirts trage, die ich gerade konsumiere.
Wie seid ihr so, wenn ihr so weggeht, also in der Klamottenwahl? Überlegt ihr dann so, was ziehe ich heute an? Ich darf nicht das Band-Shirt von der Band tragen, die heute spielt.
Definitiv, habe ich nie
an. Dauert das lange oder ist das so, was gerade oben liegt?
Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich zum Konzert gehe, trage ich schon gerne das Shirt der Band, die spielt, weil finde ich total in Ordnung. Weil ich gehe auch, wenn ich zum Fußball gehe, trage ich auch ein Fortuna-Trikot und nicht das Trikot eines anderen Vereins.
Das finde ich ist jetzt irgendwie eine logische Erklärung, wobei ich es geiler finden würde, wenn man immer ein anderes anziehen würde.
Ja, oder halt eines der Vorband vielleicht.
Beim Fußball meinst du jetzt?
Ja.
Ne? Oder eines der Band.
Wenn alle so in unterschiedlichen, dass sich so eine ganze Fortuna-Kurve verabredet, alle
grün tragen. So. Das wird nicht passieren. Nein, zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass das T-Shirt, was ich heute trage, ist es rot. Und es ist ein T-Shirt, das ich im letzten Herbst kaufte, in meinem Urlaub in Südafrika tatsächlich. Und da man jetzt T-Shirt, weil jetzt Wetter, wo man endlich T-Shirts zeigen kann, trage ich das quasi zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.
Das ist ein wirklich schönes T-Shirt.
Und deshalb habe ich das halt, ist von einem anderen Streetwear-Label, es tut mir leid, aber deshalb habe ich mir das halt ein rausgesucht. Ein kleines
Nischen-Label.
Aber, genau, so ein kleines Nischen-Label. LKWs, Lastwagen vielleicht. Ich gucke, dass das halt auch passt. Also jetzt zum Beispiel, meine Schuhe sind grün, die passen nicht wirklich zum roten T-Shirt.
Das ist korrekt.
Aber in sich schon.
Das wird es ja bei mir nicht geben.
Also ja, da freust du dich dann auch drauf, wenn du dieses Shirt im Winter kaufst, dass du denkst, wenn es warm ist und dann trage ich das vorher noch nicht so oft?
Habe ich mich damals drauf gefreut, weil ich zum Beispiel so ein T-Shirt, was halt einen geilen Print hat oder so, möchte ich ungern unter einem Pullover tragen, weil das wäre verschwendet.
Ja, verstehe ich.
Und ich habe mich damals, als ich es gekauft habe, schon drauf gefreut, es zu tragen. Muss zugeben, dass ich dann vorgestern, was ziehst du für ein T-Shirt an? Ach, da ist ja noch das, was du vor einem halben Jahr gekauft hast. Ich hatte es vergessen tatsächlich. Aber da achte ich schon drauf und ich versuche drauf zu achten, wenn ich dann mal ein Hoodie drüber trage, also ein Zipper-Hoodie, dass halt die Farbe des Prints auf dem Hoodie auch zu dem passt, was ich drunter trage. Also ein Hoodie mit primär grünem Print und rotes T-Shirt drunter geht natürlich nicht.
Okay, weil oben immer so ein bisschen rausguckt, meinst du?
Richtig, so ein bisschen guckt gerne immer mal raus und dann würde ich mich auch unwohl fühlen. So. Also ich achte da schon so ein bisschen drauf. Liegt tatsächlich an meinen beiden Mitbewohnerinnen, sprich meiner Frau, meiner Tochter. Meine Tochter sagt sowieso mehr als zwei Farben auf gar keinen Fall. Das sehe ich ein bisschen lockerer.
Einstellung.
Aber bei ihr ist ganz klar mehr als zwei Farben nicht sichtbar. So,
das wobei ich sage, wenn sich die Farben wiederholen, bin ich da auch für. Also ich trage immer ein Farbkonzept. Also es gibt auch Menschen in meinem Leben, die halten mich für verrückt deshalb. Ich habe auch für fast alle Pullover die passenden Schuhe.
Finde ich gut.
Also ich habe auch deswegen gelbe Schuhe und pinke Schuhe und so, damit das immer irgendwie passt. Dann habe ich ein so ein grün-rosa-pink-Outfit, sind wir bei drei Farben, und da habe ich aber auch die passenden Schuhe zu. Also die haben dann greifen alle Farben auf, die ich dann oben rum trage.
Finde ich gut.
Ja.
Ja, wie machst du es denn?
Mal gucken, was du
findest. Also heute habe ich meine absoluten Lieblings Total Limited Edition Sid Vicious Martens an. Die kann ich nur heute tragen, weil sie eine Nummer zu klein sind, weil ich wusste, dass wir viel
sitzen. Okay, dann darf man nicht so viel
gehen. Ja, ansonsten sterbe ich. Ich hatte die mal auf dem
Konzert. Aber du hast sie gekauft, obwohl sie zu klein waren? Oder
nein.
Hast du sie erst nach dem Kauf festgestellt, dass sie zu klein waren?
Ich habe sie gekauft, da passten sie noch. Nach so einer Schwangerschaft haben viele Frauen gerne eine Schuhgröße größer danach. Weil, interessiert es euch warum?
Wassereinlagerung, oder? Nein.
In den letzten 6 Wochen schüttet der weibliche Körper ein Hormon aus, das alle Sehnen und Bänder aufweicht, damit unser Becken überhaupt so weit werden kann, dass ein Kopf dadurch passt. Weil das wäre sonst nicht möglich im Ursprung. Und bei vielen, und deswegen aber im gesamten Körper, alle Sehnen, alle Bänder. So, und das heißt, die Füße werden automatisch dadurch etwas platter. Und wenn etwas platter wird, breitet es sich ja nicht nur nach links und rechts aus, sondern auch ein Stück nach vorne. Und bei manchen geht es wieder komplett zurück, also die ein bisschen jünger Kinder kriegen als ich vielleicht. Und wie ich bleibt leider eine Schuhgröße größer, das heißt 39 AD. Ich habe jetzt 40 und ich hatte eine große, wir reden nicht über das kleine Nischenlabel, Schuh-Tick und hatte, ich weiß nicht wie viele Paar, die musste ich alle, habe ich alle gespendet.
Das ist natürlich ärgerlich, sowas.
Ja.
Ja, bei mir ist halt so, ich muss bei Schuhen drauf achten, Plattfüße, Knickspreit, Senkfüße, ich trage Einlagen. Ist jetzt wie so ein Coming-out, ich trage Einlagen. Ja. Nein, aber das geht auch nicht mit allen Schuhen.
Ja,
ne?
Mit denen geht es,
ja, richtig. Weil ich aber auch oftmals bei Schuhen, da ist ja immer so eine Gummisohle drin oder so. Die muss ich oftmals rausnehmen, ja, tatsächlich.
Ich habe auch, also bei manch, ich trage die Einlagen ja nicht so viel.
Aber René, wie machst du das denn mit T-Shirts? Das, was oben drauf liegt, oder überlegst du dir auch, was ist heute für ein Tag, was höre ich gerade?
Ja, es dauert bei mir manchmal wirklich lange. Das ist auch Tagesform. Aber es muss auch, wie du schon gesagt hast, Claudia, so zusammenpassen. Oberteil muss dann mit den Schuhen irgendwie harmonieren und da wird dann schon oft auch mal an- und ausgezogen. Mhm. Auch wenn man das nachher dann nicht so sieht. Für mich ist das wichtig. Ich muss mich immer gut fühlen, immer wohlfühlen in den Klamotten, die ich gerade trage.
Das ist das Wichtigste. Und bei mir ist auch so thementagmäßig. So zum Beispiel, heute ist irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwie so ein Tag ist, wo ich weiß, so heute ist irgendwie, heute vor 20 Jahren war ich zum ersten Mal Motorhead oder so und ziehe natürlich ein Motorhead-T-Shirt an. Mhm. Oder wie es bei dir ist, was du gerade für eine Band hörst.
Ja, ich hatte das jetzt, weil ich am Donnerstag war hier, Moskau Death Brigade Vorband bei ZSK. Und die habe ich so gefeiert, dass ich dann heute dachte, ziehe ich das T-Shirt an, damit es davon ein Foto geben wird.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, war übrigens Kerry King, die zweite Single.
Was habe ich denn? Ach, ich habe wahrscheinlich wieder irgendeinen Podcast gehört. 12 Leben, kann ich
sehr
empfehlen.
Aber was haben wir zuletzt gehört, führt uns zu unserer beliebten Rubrik am Schluss unseres Podcasts.
Fünf-Fragen-Quickie.
Der Fünf-Fragen-Quickie, richtig.
Oh, ich habe Angst.
Ja, ist nicht schlimm, ist nicht Sinn.
Wir haben es auch abgewandelt, der Tobi beim letzten Mal.
Ja, ich habe mir so ein paar Dinge überlegt, weil wir haben ja bei dem Podcast immer viel mit Musikern als Gästen zu tun.
Ja.
Haben aber dann festgestellt, dass so ein paar Fragen aus unserem Fragen-Quickie nicht eins zu eins auf Menschen passen, die nicht Musiker sind. Oder nicht.
Ich rede aber auch super gerne über Musik und ich habe ja auch mal Musik gemacht. Also deswegen.
Ja, ja, richtig, richtig.
Dürft ihr da ruhig.
Es geht zum Beispiel um den, das ist der erste, der ist egal, auf welches Talent man außer Musik zum Beispiel. Das wäre jetzt die zweite Frage, kannst du gleich schon mal drauf vorbereiten.
Ja, aber fang doch mit der ersten Frage
an. Fang ich schon mal an. Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
Oh, Lieblingslied, ganz schwierig.
Ja.
Es gibt einfach tausende wirklich gute Lieder. Und bei mir ist es so, dass ich manchmal was höre und denke, boah, das ist der beste Song der Welt. Aber der ändert sich halt regelmäßig.
Klar.
Der aktuelle beste Song der Welt.
Boah, ich habe am Wochenende was gehört, was wahrscheinlich die meisten ganz schlimm finden. Das ist so elektronisches Zeug, so House. Den feiere ich gerade, Two Colors.
Okay.
Das ist mit Nina Chuba, so ein Song.
Die, das sagt mir was. Läuft der im Radio gerade?
Der heißt, wie heißt denn der? Heavy Metal Love heißt der.
Okay.
Finden die meisten wahrscheinlich fürchterlich. Ich finde es gerade richtig geil.
Okay, den höre ich mir gleich mal an.
Ansonsten höre ich tatsächlich seit diesem Nasty-Album wahnsinnig viel Nasty. Aber jetzt aktuell ein Lied, was über die Jahre auch so, also ich mag Placebo mega gerne. Pesco sind eine geile Punkband.
Spricht man sie Pesco aus? Ich dachte immer, wenn wir die Pasco aussprechen, also deutsch.
Ja, es ist ja dieser Charakter aus Friedhof der Kuscheltiere.
Stimmt, und richtig.
Der Nachname war Pesco.
Stimmt, richtig, Pesco, dann wäre es doch Englisch, weil ich immer Pasco, also Pasco sage.
Tatsächlich habe ich das auch immer im Kopf.
Aber stimmt,
richtig. Deutsch ausgesprochen, ja.
Und ich wusste auch, wonach sie sich benannt haben, deswegen habe ich es trotzdem mal deutsch ausgesprochen.
Aber find auch eine sehr konsequent. Coole Band.
Die habe ich zum Beispiel durch Zufall entdeckt, weil sie mir meinen Algorithmus einfach mal in die Liste gespült hat beim Streaming-Anbieter. Kann ich vorher gar nicht.
Ja, großartiges Album.
Total geil.
Also jedes Album, es ist irgendwie eine der wenigen Bands, die von Album zu Album gewachsen sind, finde ich tatsächlich. Das hat man selten.
Oh ja, richtig. Mal wieder reinhören.
Aber okay. Es gibt nicht den einen Song. Also manchmal ist es mal, das kann was von Depeche Mode sein, was ich aus meiner Kindheit noch richtig gut finde.
Ja, haben wir auch letztens jetzt zum Thema gehabt, Depeche Mode.
Oder also ich höre auch viel Hip-Hop in letzter Zeit, aber dass ich so sage, dass der eine Song gibt's, glaube ich, nicht.
Gut, dann müssen wir jetzt das auch abwandeln. Auf welches Talent, das nichts mit Streetwear zeichnen?
Design.
Design.
Designen.
Zu tun hat, bist du besonders stolz?
Ach, an mir? Ich dachte, was ich gern hätte.
Nein.
Oh, boah, Talent bei mir finde ich schwierig zu sagen. Es ist kein Talent, aber es ist irgendwie das, dass ich mich begeistern kann für kleine Dinge, für Momente. Also das so, dass ich durch die Stadt gehen kann und Dinge aufsauge. Also vor allem auf Konzerten ist das auch so, aber es ist halt kein Talent.
Ach, das finde ich.
Aber ich finde das schön, dass ich das habe und dass ich das genießen kann.
Ach, ich finde so die Antennen zu haben, um diese kleinen Dinge wahrzunehmen und auch sich darüber zu freuen, Ja, vielleicht ist es kein Talent, aber eine Gabe ist es schon, finde ich.
Finde ich schon
auch. Weil viele Menschen da keinen Fokus für haben.
Leider habe ich das auch im Negativen, dass ich mich bei negativen Sachen auch hart runterziehen lassen kann, dass die zu viel Raum einnehmen bei mir. Aber das eine bringt das andere irgendwie mit sich bei mir. Ich möchte das, glaube ich, wenn ich es ablegen könnte, würde ich es, glaube ich, nicht tun, weil das Positive oft so, das sind so Momente, du stehst auf einem Konzert und das sind die Momente, wo ich so total da bin und das genieße.
Kurzer Exkurs, haben wir vorhin so drüber geredet, dass ich das Publikum auf dem ZSK-Konzert ist mir aufgefallen, wie rücksichtsvoll. Es war ein so nettes Publikum, wie ich es lange nicht erlebt habe. Es gab keinen Schubser, weil jemand an mir vorbei wollte. Ich hatte keine Hand an Stellen, wo ich sie nicht haben wollte, weil jemand vorbei wollte. Oder ich habe nicht ungefragt ein Bier in den Nacken geschmissen gekriegt. Ja, also da stand ich nämlich auch und habe das so aufgesaugt, wie höflich alle miteinander umgegangen sind und stand da und dachte, okay, der Yoshi hat echt recht, wenn er von seinem Publikum spricht.
Das heißt, du wurdest halt gefragt, hör mal, darf ich den Bier in den Nacken schütten? Ja, klar.
So, genau, dann, ja, richtig. Ich wurde höflich darum gefragt.
Ja. Manchmal ist das ja auch schön, wenn man so ein bisschen Bier abbekommt und die Atmosphäre so spürt. Ja. Aber es ist natürlich schon traurig, wenn du das erwähnst, so dieses angefasst werden beim Vorbeigehen, dass sowas echt immer noch Thema ist heutzutage. Ja, ne?
Doch. Es wird tatsächlich weniger, aber es passiert immer noch. Und es ist natürlich auch so leicht, ne, dich an jemandem vorbeizudrücken und dabei eine Hand einfach irgendwo. Aber du merkst mittlerweile, dass ich glaube auch nicht, dass alle Männer das immer mit Absicht machen. Das sage ich nicht, weil mir ist es auch schon passiert, dass ich im Vorbeigehen eine Brust von einer Frau berührt habe. So, ne?
Aber dann entschuldigt man sich ja dann wohl, ne?
Richtig, dann sagt man Entschuldigung und dann weiß man, okay, gut, es war keine Absicht. Aber wenn die Leute dann so einfach weitergehen und du denkst, ey, du hast das doch gerade gemerkt, oder am Samstag zum kleinen Konzert bin ich auch von jemandem einfach getackelt worden. Jetzt steckte da was Persönliches, glaube ich, eher hinter, aber das war schon schwierig, dass ich so dachte, wow, ich habe aber nichts gesagt, weil ich gar keinen Bock auf irgendeine bescheuerte. Wenn du dann so alleine da stehst, machst du es auch nicht, weil du gar keinen Bock auf eine weitere Eskalation irgendwie hast. Ja, ne?
Ist schon traurig,
ja.
Ne?
Ja, aber
normalerweise müsste man die Menschen direkt konfrontieren.
Ja, eigentlich schon, genau. Aber das war mir dann zu doof, weil ich dachte, ich bin jetzt für einen guten Abend hier. Ne? So. Und das ist das. Ich habe mich nachher auch kurz gefragt, war das dumm oder nicht? Aber gut, es wird auf alle. Irgendwann
wie du,
wird
wie
man
du dich gerade in dem Moment
genau.
fühlst.
Und ich weiß ja auch, wer es war. Ne? Also es ist schon so, dass ich das wahrscheinlich irgendwann thematisieren werde, wenn nicht viel Alkohol im Spiel ist. Okay. Ja, so das ist das. Ne? Aber das ist mir nämlich, dann habe ich gedacht, das ist so ein Moment, ne, dass ich da so stand und das so aufgesaugt habe in dem Publikum, dass ich dachte, boah, wie nett hier alle miteinander sind. Das wirklich schön. Ja.
Schöne Erfahrung.
So. Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen?
An einem freien Tag?
Oder Abend?
Oh, viel auf Konzerten auf jeden Fall. Ich mag es aber auch, einfach draußen irgendwo zu sitzen bei schönem Wetter. Dann fahre ich oft nach Düsseldorf, sitze am Rhein oder laufe durch die Stadt. Tatsächlich ist das auch so mein Ding, durch die Stadt zu laufen, so Menschen einfach da so mitzuschwimmen mit der Atmosphäre und einfach zu gucken, was passiert hier, in Clubs gehen oder so. Aber ich mag auch die Natur tatsächlich, wobei abends jetzt nicht unbedingt. Aber so die Ruhe kann ich mittlerweile auch gut genießen.
Musst du natürlich von hier immer ein bisschen weiter weg, ne? Oder? Gibt's?
Es geht, ja. Man fährt dann so ein Stück, eine halbe Stunde, da hat man schon ganz, ganz schön Natur. Kam mit Corona so ein bisschen, dass man sich solche Orte auch gesucht hat. Und dann habe ich gemerkt, boah, Natur kann cool sein.
Oh ja.
Das habe ich so ein bisschen beibehalten.
Ja. Da finde ich immer tatsächlich so dieses nerdy Geocaching ganz toll, um so Sachen mitzunehmen, die du dir sonst nicht angucken würdest und dabei irgendwie noch so einen Auftrag zu haben.
Ja.
So.
Ich suche mir Orte raus, wo ich denke, da könnte es schön sein, dann fahre ich da hin oder so war es in der Corona-Zeit, weil du kannst nicht immer in den gleichen Wald fahren, das ist ja auch todeslangweilig. Und dann mal geguckt, was gibt es hier in der Gegend eigentlich und da habe ich dann doch mehr entdeckt, als ich dachte.
Cool.
Ja, auch Schloss Liedberg zum Beispiel. Sehr
das kenne ich zum Beispiel
uns.
Nicht.
Das ist hier bei uns in Korschenbruch, nicht weit von
Ach
hier.
So.
Da kannst du auch so einfach.
Aber Schloss klingt direkt nach so einem Touri-Ort. Ich mag es dann auch.
Nee, das ist Liedberg. Okay. Also du gehst hoch, hast so einen historischen Dorfkern noch, alles sehr alt, mit so einem alten Kopfsteinpflaster, so einen Wasserturm, den kannst du auch, wie schmeißt da Geld ein, durch so ein Drehkreuz, glaube ich, kommst du da hoch, kannst du dir mal angucken. Dann gibt's auch Führungen, Nachtwächterführungen, da ist wohl auch noch irgendwie, ach, da ranken sich auch Mythen um irgendwie, wird niemand bei uns hören, den Podcast, um so einen verschwundenen Pfadfinder oder so, also ist schon schön.
Okay.
Ja, und das ist kostenlos.
Ja, Schloss gut, Dick, vielleicht fahre ich da mal hin.
Ja. Ach, und war mit Schloss Reit verbunden. Schloss Dick, Schloss Reit, Schloss Liedberg, das muss wohl in dieser Ritterzeit alles recht unterirdisch miteinander verbunden gewesen sein, weil die zusammengehörten.
Ja.
Habe ich mir mal historisch
gedacht. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Schloss Reit weiß ich, da sind immer zu viele Spaziergänger, zu viele Jogger. Da ja, das meide
stimmt.
Ich eigentlich
diese Ecke. Ja, das stimmt. Und Pferde noch.
Pferde auch noch. Mm,
auch noch. Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Oh. Das ist echt schwer zu sagen. Beeindruckt. Musik ist einfach immer ein großes Thema. Mich beeindruckt, wenn Leute so ein Gesamtkonzept haben, gutes Album machen, wo auch das Artwork cool ist, das Merchandise, wo alles stimmig ist. Da denke ich auch gerade direkt wieder an Pesco, die geile Videos haben, Fotos, wo alles zusammenpasst. Beeindruckt. Also es sind irgendwie so auch so Künstler, die mich dann beeindrucken. Meine Freundin, die Fotografin ist, die macht wirklich gute Arbeiten und wenn ich mit ihr manchmal durch die Stadt gehe, sie macht so Street-Fotografie und wir waren zusammen unterwegs und sie hat danach so geile Bilder einfach aus der Situation rausgeschossen von Leuten, die es nicht mitbekommen haben und das Ergebnis einfach so krass ist, so eine gute Story erzählt. Sowas beeindruckt mich.
Cool. Ich finde das toll, wenn Leute das können auch, ja. Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um Tobi?
Um deine Musik zu hören, ist ja die Frage eigentlich. Genau. Ne?
Richtig.
Deswegen habe ich da einfach mal zwei andere Fragen mal eingefügt. Und zwar die eine Frage ist zum Beispiel, aber den haben wir ja vorhin beantwortet, welchen Song hast du zuletzt gehört?
Ja.
Das war ja Heavy Metal Love. Ne?
Den habe ich, glaube ich, heute Morgen beim Duschen noch gehört. Ja.
Das war die Frage, hast du ein Lebensmotto? Gibt es so einen schönen Kalenderblattspruch irgendwie, den du so sagst? Als, Lebensmotto, Chakra, wie auch immer man es nennt.
Als direkten Spruch habe ich den nicht, aber Freiheit steht für mich immer über allem irgendwie. Also das ist meine persönliche Freiheit. Ich möchte mir mein Leben immer so strukturieren, dass ich nicht in irgendwelchen Dingen hänge, die mich so einschränken. Mhm. Deswegen versuche ich immer alles so zu machen, dass ich jederzeit überall hingehen kann, an Orte, wenn das Wetter schön ist, dass ich gucke, dass ich das genießen kann. Ob das ein Lebensmotto ist, weiß ich nicht, aber es ist für mich schon einfach ein sehr großer Punkt.
Okay. Cool, super. Das also war der.
Ich suche tatsächlich oft danach, so was ist mein Leben, so was möchte ich noch erreichen und wenn ich am Ende meines Lebens bin, worauf möchte ich zurückblicken, aber ich habe da noch nichts gefunden, wo ich nachher, glaube ich, sagen kann, jetzt bin ich damit zufrieden.
Ja, okay.
Ich glaube, das wäre auch, also ich finde dieses lebenslange Lernen und Erfahren auch total wichtig.
Und das mag ich auch total gerne.
Ne, ich glaube, wenn du dich hinsetzt und sagst, jetzt habe ich den, das ist der Punkt, dass ich am Ende sagen kann, ja, ich kann darauf zurückgucken, glaube ich, geht man nicht viel weiter, oder? Wenn du den Punkt schon so konkret gefunden hast.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich bin immer, ich saug irgendwie alles auf, ich möchte neue Dinge kennenlernen, ob das Musik ist, ob das andere Sachen sind. Ich habe total Bock drauf, an Orte zu gehen, an denen ich noch nicht war. Und damit meine ich jetzt gar nicht so dieses Reisen, sondern das kann hier in der Stadt sein, das kann in irgendwelchen Kneipen sein, die man sonst nicht so besucht, weil das vielleicht nicht so eine Szene-Kneipe ist, sondern weil es irgendwas ist, was gar nicht passt.
Ja.
Also ich gehe dann auch an Orte, wo jeder sagt, furchtbar, da läuft vielleicht Ballermann-Musik oder so. Ich gehe dahin, um einfach das aufzusaugen und zu gucken, wie feiern andere Leute oder sowas. Das ist für mich also immer neuer Input, auch neue Dinge zu lernen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal legt. Also ich glaube, wenn man dann so an einem Punkt ist, dass man denkt, ja, jetzt habe ich irgendwie alles gesehen, was ich sehen wollte, das ist, glaube ich, ganz schön, aber das kann ich mir gerade noch gar nicht vorstellen.
Nee, und wenn wir richtig alt sind, können wir das alles mit einer VR-Brille machen.
Boah, geil, ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
Das freue ich mich auch sehr drauf. Dann werde ich wohl anfangen.
Dann noch sehen kann.
Ja, ich fange vielleicht dann an, Drogen zu konsumieren, habe ich mir überlegt. Ja,
mit der Brille?
Mit der Brille.
Oh, wird schwierig bestimmt.
Meinst du?
Ja.
Also in meiner Vorstellung habe ich gedacht, dann ist ja egal, was noch passiert, wenn ich so 90 bin.
Also ich würde dir empfehlen, fang erstmal mit VR-Brille an und wenn du dann nicht kotzt, dann überleg, ob du es mit Drogen machst.
Ja, ich denke, ich werde kotzen, weil ich kotze schon im Galaxy, im Phantasialand.
Aber da kann man sich dran gewöhnen. So viel für mich. Also die VR-Brillen werden ja auch immer besser irgendwie und mittlerweile, ich habe am Anfang auch mit dieser Motion Sickness zu kämpfen, habe mittlerweile...
Läufst du so durch?
Mittlerweile trage ich nur noch VR-Brille eigentlich. Kannst ich trage jetzt gerade eigentlich auch eine. Ich bin gar nicht hier. Ich trage eine VR-Brille und sehe euch.
Kennst du ja heute gar nicht mehr, diese VR-Brille. Richtig,
so, dann kannst du dich damit bewegen? Tatsächlich, wenn du die trägst? Ja.
Ja, ja, klar, du kannst ja, die haben ja mittlerweile auch Augmented Reality so, und zu Hause ist halt das Ding, dass du halt im Wohnzimmer stehst und du siehst halt auch deine Möbel dann so, ne? Ah, da kommen dann gut, zum Beispiel... Dann
stolpert man nicht so oft.
Genau, richtig, und dann sind so Risse in deiner Wand, da kommen dann die Leute, die Viecher aus der Unterwelt von Stranger Things raus und Demogorgon, den du durch dein Wohnzimmer schmeißt und so. Ja.
Es klingt interessant,
ehrlich. VR ist super, VR ist super. Dann
schöne Orte bereisen.
Aber es fehlt der Rest, aber es fehlt der Duft. Es fehlt der Geruch, es fehlt so, also das VR ist toll. Das
dauert auch nicht mehr lange.
Ja, ich hab's schon mal erlebt, es war aber ein bisschen fies. Auf der Gamescom, da gab's mal so ein zum South Park Spiel, so ein Ding unter die Nase und wenn du dann im Spiel gefurzt hast, hast du diesen Furzgeruch simuliert bekommen.
Okay, das ist super eklig.
Und
das
vor allem würde ich auch die ganze Zeit denken, was genau atmest du jetzt hier gerade ein, was so ähnlich riecht wie das, was man riechen soll?
Es war bestimmt irgendwas Gesundes. Irgendein Vitamin E oder so. So, du guckst schon auf die Uhr, Claudia. Nee, denn,
ich habe gerade eine Nachricht bekommen.
Ich dachte, weil du aber ich glaube, wir sind auch, haben wir alles gefragt? Die schlimmste Frage von allen. Ja, bitte stell sie.
Oh nein, ich hasse Witze.
Hast du einen ganz schlechten?
Ich habe gar keinen Witz. Ich kann mir aber auch keine auch merken. Nicht. Also deswegen man hört schon mal einen Witz, wo man denkt, okay, das war jetzt für einen Witz ganz okay. Aber wirklich, wenn jemand anfängt in so einen Witz, also gerade auch so ein gespielter Witz, finde ich ganz furchtbar, da schalte ich schon ab.
Dann übernimmt Tobi jetzt. Der mein Tobi Vater hat immer einen guten Witz für uns parat.
Du bist Witzeerzähler, so? Nee,
ich bin überhaupt kein Witzer. Ich bin Situationskomiker durchaus manchmal.
Ja.
Aber was hatte ich denn neulich? Was heißt merken? Ich vergesse sie auch.
Du kannst mal einen Witz an mir testen, ob ich das lustig finde.
Ja, es ist halt mehr so Situation. Ich habe verlernt, Witze zu erzählen, wo du es gerade sagst, weil ich gucke mir dann was im Internet, guck dir das mal an, das ist lustig.
Ich kann nur noch diese ganzen Bescheuerten von früher, die man einfach gar nicht mehr so macht, ne?
Ach so, du meinst die heutzutage
zum Beispiel?
Krankheiten, Witze.
Krankheiten,
Witze?
Diese Leprakranken Witze, die waren alle
wirklich so. Fetzen fliegen lassen und so weiter zum Beispiel, ja.
Ah, ja, das macht man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so, ne?
Nee, weil Lepra ist auch nicht mehr so verbreitet einfach.
Ach du.
Das meine ich halt.
Ja, man weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne es noch
aus Robin Hood,
da hatten die Menschen Lepra.
Richtig, genau. Und bei dem
Lepra Ryan, oder ne? Lepra, weiß ich gar
Lepra.
Nicht.
Lepra mit P. Mit B?
Ich glaube
Bist
mit...
Bist du sicher?
Nee.
Ja, super. Jetzt kommen wir hier, bewegen wir uns wieder in so einem Bereich irgendwie.
Aber ich sage es mit P.
Ich sag's auch mit P, aber ich meine, man schreibt's auch mit P. Ich weiß auf
das
jeden Fall,
toll.
Ich kenn's noch aus dem Leben des Brian, wo er sagt, ein Talent für einen Ex-Lepra-Kranken.
Brian.
Eine bakterielle Hautkrankheit.
Mit P?
Lepra, mit P.
P, Gott sei Dank.
Mit P.
Sonst hätten wir es alle immer falsch ausgesprochen. Ja, aber dann haben wir doch jetzt darüber gesprochen, dass Witze doof sind.
Euch fällt jetzt kein Witz ein?
Nein, wirklich, wir sind auch ganz schlecht in Witzen. Aber wir hatten schon Leute, die haben.
Aber wie kommt es denn zu der Witzefrage? Ihr seid doch so Witzefans bestimmt.
Nee, weil die alle aus dem Konzept bringt.
Ich mag durchaus auch mal einen guten Witz durchaus, aber mir fällt gerade einfach partout.
Und dann, und manche kichern dann auch so. Also wir hatten natürlich schon viele Leute, die sagen so, aber wir hatten auch die Leute, ne? Sebi konnte endlich nochmal seinen Schweinewitz oder was ist das?
Ja, aber wieso fällt mir jetzt keiner ein?
Nee,
das ist wie mit der Kreativität. Ne? Das ist so, mir fällt jetzt gerade echt keiner ein.
So spontan so Lieblingslied sagen. Das ist,
gibt's auch wirklich das.
Wahrscheinlich fällt mir das gleich auch ein. Ein Lied, was ich richtig großartig finde, aber das so.
Ja.
Oder ein Witz. Wahrscheinlich fällt mir gleich ein guter Witz ein.
Also ich habe ganz viele Witze, die ich aber auf gar keinen Fall erzählen werde, weil das nicht mehr geht.
Okay, gut. Doch, es geht schon noch, aber nicht in der Öffentlichkeit. Nicht in einem Podcast.
Nein.
Nein?
Auch so, wirklich, ich schäme mich auch fast dafür, dass man das wirklich...
Aber sie
so
fallen dir trotzdem ein.
Ja, ich habe sie alle noch im Kopf.
Verstehe.
Mhm. Okay, gut, alles klar. Ja. Wir werden das gleich off-mic ein bisschen tiefer vertiefen und dann ein Witzebuch rausbringen, unter falschem Namen natürlich. Ne?
Das ist eine gute Idee.
Das ist auch eine gute Idee, ne? Unter einem
Pseudonym. Ich habe halt auch da viele von meinem Papa untenrum Witze. Die wirklich.
Ah ja, die von meinem Vater vergesse ich auch sofort wieder.
Der OB im Wasserglas. Graf Dracula sagt, it's tea time.
Jetzt hast du einen Witz erzählt, ne?
Mhm, quasi. Mhm.
Naja. So, solche.
Kommt ein Vampir besoffen das auf dem Fahrrad aus dem Wald, auf dem Tandem. Ne? Kommt ein Vampir besoffen auf dem Tandem aus dem Wald. Wird er vom Polizist angehalten. Fragt der Polizist, haben sie was getrunken? Der Vampir, ja, zwei Radler. So. Ja, guck, jetzt unterdrückt sie. Sie will eigentlich laut losbrusten, aber sie so unterdrückt doof, ihn.
Ich lieb so doofen Scheiß.
Wirklich. Ja, ne? Der ist auch
am allermeisten.
Ne? Der ist auch nicht besonders gut, aber er funktioniert.
Nein, ich habe mit meiner Tochter letztens Minions geguckt und immer wenn denen da was besonders Grausames passiert ist, ist es aus mir rausgeprustet und so eine Vierjährige versteht und sagt, aber Mama, hat doch jetzt Aua. Hier ist sowas Witziges daran. So. Ja. Ja. Also schadenfroh.
Gut. An dieser Stelle
haben wir auch schon lange. Wow.
Wie lange sind wir?
Anderthalb Stunden.
Anderthalb Stunden. Dann würde ich sagen.
Ja, sonst machen wir wirklich noch hier Zeit.
Richtig, wir haben ja gesagt 2 bis 3 Stunden. Wir haben
war gar nicht gemeint als
Witz. Also jetzt machen wir eine Pause.
Ja, genau.
Nächste Woche geht's dann weiter.
René, super, vielen Dank, dass wir hier in Gladbach sein durften.
Ich danke
mal
euch.
Was anderes sehen als das Pitcher.
Schön,
und,
dass es doch noch geklappt hat.
Ja, finally. Alle guten Dinge sind 3 und was lange währt, wird endlich gut. So, an dieser Stelle dann wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns.
Vielen Dank.
Tschüss.